UBS.
Herzlich willkommen bei
«Sich Vermächtigen», dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 205 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
So, haben wir es geschafft mit unendlich Verspätung, ganz vielen technischen Problemen. Einfach wie das zum guten Ton gehört bei einem guten Podcast. Das ist sozusagen die Würze, das ist Salz, Butter von einem guten Podcast. Wenn alles funktioniert, dann ist er einfach fad, oder?
Ja. Man muss sich ein bisschen aufregen, sonst ist es nicht richtig.
Die Stimmung ist einfach sonst nicht vorhanden. Genau, aber jetzt, wo alles läuft, sind wir pumped für unser Programm. Wir reden heute über die Apple WWDC, über den Entwicklerkonferenz, die war, wo sie diverse neue Features vorgestellt haben und ihre eigene KI, Apple Intelligence. Und über das können wir kurz reden, wie intelligent die ist. Und dann reden wir über die Summer Game Fest Highlights. Es sind ja diverse, schätzungsweise 10 Events oder so.
Viel zu viel.
Über 200 Games vorgestellt haben.
Ich habe gemeint, es ist einfach eine und der ist so riesig gewesen. Und dann habe ich erst nachher gecheckt, dass es irgendwie verschiedene Sachen und
das versteht niemand genau. Wir können es dann nachher kurz erklären vielleicht.
Sehr gut.
Dann habe ich, vielleicht bewusst, wenn ich bin, weil der Luca ja mal wieder nicht da ist, weil er schwänzt, um sein Star Wars-Zeug zu machen, habe ich noch etwas geschaut. Und so die Outlaws. Und es war wirklich sehr gut gewesen. Darum habe ich gefunden, doch, muss ich doch noch ein erzählen. Und in der Spielecke reden wir über den Alan Wake DLC Nightspring. So, super duper siehst du. Super duper. Aber von da, wie immer, mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, die Entwicklerkonferenz war WWDC und sie haben Diverses vorgestellt, wie ich es euch in Artikel entnommen habe. Nicht nur AI, sondern eben auch neue Features für iOS, iPad, Mac. Und ja, wenn ihr mal uns erzählen, was denn dort die Highlights sind?
Ich kann es probieren. Also, wie du gesagt hast, WWDC, Worldwide Developers Conference, war und Die ist lang gegangen, das mal. Ich glaube, über 1,5 Stunden. Und es war wirklich eine extreme Informationsdichte gewesen. Also, weißt, manchmal walten sich so ein bisschen Themen aus. Aber das mal bist du fast nicht mitgekommen mit mitschreiben. Es ist so eins am anderen.
Und nicht zu vergessen, dass sie für jedes Feature noch einen separaten Sprecher oder eine Sprecherin eingeführt haben.
Ja, also, einmal mehr, man hat sich langsam daran gewöhnt, oder? An die Produktionsqualität, aber die muss man schon wieder mal rausheben. Jetzt das mal, haben sie zum Teil auf die Spitze getrieben. Am Anfang sind irgendwelche Executives aus dem Flugzeug gumpet. Also, ich glaube, CGI gewesen, aber einfach so von der Produktionsqualität ist schon recht wild, was sie da abliefern. Und der Craig Federici, ich weiß gar nicht, wie man es sagt auf Englisch, der wird ja wirklich zum Meme, der hat ja mal am Anfang hat er irgendetwas gemacht und dann ist er zum Internet-Meme geworden und das hat er jetzt völlig verinnerlicht und er springt aus dem Flugzeug, er macht da einen Parkour durch den Apple Campus, er holt sich das iPhone mit Telekinese, also es ist...
Aber hast du das Gefühl, der könnte nicht der Nachfolger werden von Tim Cook, weil das wäre wenigstens wieder mal, aber der wäre wenigstens wieder mal nicht so ein furztrochener, langweiliger Mensch wie der Cook.
ich mag ihn sehr, irgendwie, er ist gar nicht so cringy, wie es könnte sein, oder? Wenn man so etwas macht. Aber das Problem ist einfach, er ist zu alt. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber der ist jetzt neu Tim Cook und ich glaube, wenn Apple einen Nachfolger dem möchte, dann muss der das wieder so können 20, 30 Jahre machen oder noch länger. In der Pole Position ist dort, das ist jetzt zwar ein völlig anderes Thema, aber ist auch spannend, in der Pole Position ist dort, glaube ich, der John Turnus, der Hardware-Architektur.
Aber den kennt man auch schon von den Präsentationen.
Ja, den kennt man auch. Und der ist im Moment anscheinend so ein bisschen wird so ein bisschen gehypt als Nachfolger, aber das kann auch noch lange gehen. Also Tim Cook ist zwar alt, aber noch fit und ich glaube, er hat gesagt, hey, er macht es auch so lange, bis er irgendwie findet, das bringt etwas. Genau. Ja, also zurück zu der WWDC, zu der Apple Intelligence und zu den ganzen OS-Updates. Ich fange jetzt genau umgekehrt an wie Apple, weil Apple hat eigentlich am Anfang alle OS-Updates vorgestellt und ist am Schluss dann auf die neue KI zu sprechen kommen, eben auf die Apple Intelligence. Und ich kehre das jetzt mal schnell um, weil eigentlich steckt ganz viel von dieser Intelligence nachher in diesen OS-Updates mit drin.
Trotzdem ist klar gewesen, dass sie das machen, oder?
natürlich. Es ist so der Höhepunkt zum Schluss, oder? Es ist ja lustig, ich habe eben da so den Aktienkurs offen gehabt und du hast so gemerkt, er ist immer ein bisschen abgegangen.
Es ist dann, so ein Hindernis.
Weil alle das Gefühl hatten, oh nein, es kommt gar nicht, es kommt gar nicht, es kommt gar nicht. Und dann ist es noch mal ein bisschen abgegangen, weil sie es gebracht, aber ohne OpenAI. Und dann am Schluss haben sie gesagt, ah, und übrigens haben wir noch eine Zusammenarbeit mit OpenAI für ChatGPT. Und dann hat es gemacht, wutsch, und dann ist irgendwie aufgegangen. Also die Börse ist einfach schon so voraussehbar. Anyway, also wir haben recht ausführlich darüber geredet, vor 2 Tagen ihm angefressen. Wenn er dort so ein bisschen die ganzen Hintergründe hören, dann können wir das hören. Ich gehe jetzt da, mache jetzt einen kurzen Überblick. Also Apple hat eben die eigene KI vorgestellt. Das ist so ein 3-stufiges System. Und zwar, wenn du eine KI-Funktion brauchst und sie ist nicht so schwierig zu erledigen, dann passiert das on-device, also auf dem iPhone oder auf dem Mac oder auf dem iPad. In diesen 3 Geräten kommt sie jetzt für den Anfang. Wenn es dann ein bisschen komplexere Sachen sind, die irgendwie verarbeitet werden müssen, dann geht es in die Cloud, aber in die eigene Cloud von Apple, nicht zu OpenAI. Und für das haben sie so eigene Server und das ist alles verschlüsselt und sie sammeln keine Daten. Das ist ja wirklich das, was ich explizit abheben von anderen Anbietern, dass sie eben nicht deine Daten sammeln, verarbeiten, weitergeben, für Werbung brauchen etc. Sondern wenn du etwas, eine Anfrage schickst, dann geht das vielleicht in die Cloud, wenn es braucht. Und dort wird es verarbeitet. Und es gehen nur die Daten dort drauf, die nötig sind. Und dann werden sie wieder gelöscht. Also die werden nicht gespeichert. Und das ist heutzutage, glaube ich, auch so ein bisschen, das reduziert auch für Apple selber das Sicherheitsrisiko. Und auch das Risiko, dass, wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde irgendwelche Daten anfordert, oder, dann ist es heutzutage eigentlich gut, wenn man möglichst wenig gesammelt hat. Weil ich kann mir sagen, wir haben eh nichts. Und dann hast du gar keine Diskussionen. Also macht das so ein bisschen aus dieser Perspektive Sinn. Und dann die 3. Stufe ist eben die Zusammenarbeit mit OpenAI, die sie angekündigt haben. Sie integrieren ChatGPT auch sehr tief, also einfach in Apps rein. Und wenn du den möchtest brauchen, musst du das aber immer explizit erlauben. Also zum Beispiel bist du irgendwie im Notes-App und möchtest dort einen Text generieren lassen. Und du findest, hey, ich brauche ganz viel Wissen, das eigentlich noch ChatGPT hat. Und dann kannst du das dort machen. Und dann fragt dich aber das System, hey, das wäre jetzt etwas, das ich könnte an ChatGPT schicken könnte. Möchtest du die Daten freigeben von dieser Anfrage? Und dann geht es
zu ChatGPT. Kommt das jedes Mal?
Das kommt jedes Mal.
Und das kannst du nicht sagen, ich möchte es nicht jedes Mal sehen, weil sonst sehe ich es am Tag 20 Mal.
Es hat nicht so gewirkt, aber vielleicht gibt es ein Feature, wo man es einstellen kann, aber grundsätzlich soll das auch Vertrauen schaffen, dass du nicht, dass du irgendwie vergisst ist oder dass Apple Intelligence dann denkt, ja, okay, alle Daten oder was, sondern wirklich halt, ja, Sicherheit zu Ungunsten vom Komfort.
Ja, genau. Aber genau, also wenn es wirklich würdest, das weißt du jetzt nicht, oder? Wie oft würdest du denn das brauchen? Dann wäre es mega nervig, oder? Aber wenn es natürlich genau, einmal am Tag
mal... Es ist ein Klick, oder? Es ist einfach, es poppt dann auf und dann sagst du, ja, ist gut und dann wird es geschickt und dann kommst du die Antwort über. Und auch dort, muss man auch noch dazu sagen, werden nur die Daten mitgeschickt, die für die Anfrage nötig sind. Die gehen an ChatGPT, also an OpenAI, und sie werden aber anonymisiert, also deine IP-Adresse wird verschleiert. Das heisst, OpenAI kann nachher nicht ein Profil zusammenstellen aus verschiedenen Anfragen und irgendwie das dann weiterverkaufen. Oder? Also sie grenzt sich dort aber wirklich auch sehr betont ab und es kommt auch unten dran eine Meldung. Hey, die Antwort ist jetzt von ChatGPT, bitte prüf wichtige Informationen auf Richtigkeit. Das ist recht brutal. Sie sagen auch wirklich, hey, wir haben mit dem nichts zu tun und das merkst, es ist ihnen extrem wichtig, dass sie nicht mit dem direkt in Verbindung gebracht werden, sondern dass sich das so abgrenzt. Weil, ich meine, sonst hast du halt die Skandal, die sie öfters gegeben hat bei Google aber und bei OpenAI.
Bei ihren eigenen Sachen kommt aber vermutlich das nicht, oder?
Das ist halt die Frage. Oder? Jetzt, das eigene Modell, also sie haben ja, das sind jetzt quasi 2 verschiedene Sprachmodelle. Also sie haben auch ein eigenes Sprachmodell im Hintergrund, wo die KI-Sachen dann erledigen. Und dort weiss man halt nicht so genau, mit was ist denn das trainiert worden, weil ich meine, OpenAI hat ja einfach das Internet abgerast und das macht Apple wahrscheinlich nicht, sage ich jetzt mal. Und ich denke, das Modell ist ja viel kleiner, kann halt dementsprechend auch weniger oder weiss weniger, sagen wir so. Und dort weiss man nicht so genau, okay, wie gross ist das, was kann das alles, aber das ist sicher ein kleineres Modell. Was Apple halt nutzt, ist, dass sie natürlich sehr, sehr viel von dir wissen, also von deinem Gerät vor allem. Oder du hast die Services, du hast verschiedene Apple-Geräte meistens, wenn du eins nutzt, hast irgendwie iMessage, nutzt vielleicht das Mail. Aber wenn du alles von Apple nutzt, dann wissen, weiss Apple in dem Sinne wahrscheinlich nicht so viel über dich, weil das meiste wird auf deinem Gerät gespeichert oder verschlüsselt, aber auf deinem Gerät sind viele Informationen vorhanden über dich. Und die Apple-KI kann jetzt auf die Daten zugreifen, es bleibt aber auf deinem Gerät. Und das ist noch so ein recht eleganter Weg dafür, dass du halt eine KI hast, wo deine persönlichen Informationen kann brauchen, deinen persönlichen Kontext. Und das hebt es halt dann auch ab von jetzt zum Beispiel Microsoft. Ich meine, die haben auch ein Betriebssystem und wissen auch ein paar Sachen vielleicht über dich. Allenfalls, wenn du Outlook nutzt, können sie auch deine Mail, also wäre es möglich, dass der Chatbot deine Mail mitverarbeitet und so Sachen. Aber, oder auch Google, oder hat Android, hat das Betriebssystem auf dem Handy und hat auch eigene Services. Auch die haben Daten, die sie können brauchen für das. Der Unterschied ist halt, erstens mal, Apple hat sicher mehr Vertrauen, was den Datenschutz anbelangt. Und bei Google ist es zum Beispiel auch explizit, das habe ich vorher nachgeschaut, wenn du Gemini brauchst, dann sagen sie, hey, gib der AI besser keine persönlichen Informationen. Also sie sagen wirklich, gib keine Informationen raus, wo du nicht willst, dass wir das lesen, sozusagen. Also dort sind Datenschutzbestimmungen schon sehr, sehr viel laxer, sage ich jetzt mal. Und sie sagen auch explizit, wir erheben deine Anfragen, wir erheben das Feedback, wir erheben deinen Standort. Und das sind alles Sachen, die Apple halt nicht speichert. Und dort haben sie sicher mehr Vertrauen, das ist der erste Unterschied. Und der zweite ist natürlich, dass die anderen Firmen nicht so tief im Alltag integriert sind meistens oder in weniger Bereichen. Also von Google hast du vielleicht ein Smartphone, brauchst noch Google Maps und allenfalls Gmail. Und mit dem hat es sich dann meistens. Oder?
Also aber wenn du Android hast, dann bist du ja schon tief drin. Also Google
bist tief drin, ja.
Weiss wahrscheinlich mehr über mich, als wenn ich Apple-User auf einem iPhone wäre, würde ich jetzt behaupten.
Aber eben,
auch den Google-Services, die ich brauche.
Ja, das glaube ich aber nicht. Also Google ja, aber dein Smartphone selber wahrscheinlich, also das iPhone selber weiss auch sehr viel über mich, es bleibt ja einfach auf dem iPhone.
Ja, ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe das Gefühl, Google weiss vermutlich mehr, weil eben, die lesen ja das mit Gmail. Ich bin gar nicht mehr sicher, mittlerweile kannst du Gmail brauchen, ohne dass sie deine Mails lesen. Ich weiss, vor irgendwie, wo sie das vor 6 Jahren so eingeführt haben, hast du es ja so Opt-in gewesen. Wie gesagt, weiss ich nicht mehr. Aber genau, das ist, soviel ich weiss, alles funktioniert. Nicht alles, aber so die grossen Sachen sind schon immer noch Cloud-basiert und nicht nur auf deinem Gerät. Mittlerweile bringen sie das ja auch vieles. Mit dem Google Assistant sagen sie ja immer, das ist alles nur lokal. Aber dort weisst du sicher viel weniger transparent, was ist lokal auf dem Gerät.
Ja.
Aber, und dein PC ist halt dann zum Beispiel schon nicht mehr Google, oder? Also dort ist dann, hast du schon wieder den Bruch, dass dein Laptop oder was auch immer, der ist dann wieder von Microsoft. Das sind schon wieder andere Systeme. Und bei Apple geht es halt wirklich geräteübergreifend noch. Ich weiß schon, was du meinst. Es kommt halt mega darauf an, was man persönlich für Services nutzt, welche Geräte das man hat und so weiter. Ich sage jetzt einfach, tendenziell hat Apple meistens Kundschaft, die dann einfach alles von Apple hat und alles von Apple nutzt. Vor allem in den USA, wo es halt noch mit iMessage auch noch so ist. Das ist hier in Europa, in der Schweiz, mit WhatsApp ist das ein bisschen anders. Mhm. So, das ist mal so die Architektur von dieser KI. Wie gesagt, wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt, hört den angefressenen Podcast vom letzten Dienstag. Und ich glaube, jetzt gehen wir in die einzelnen OS-Updates rein. Wir fangen wahrscheinlich am besten an mit iOS.
Eine kurze Frage zum Abschliessen. Sie haben ja einfach so ein paar Beispiele genannt. Die sind aber alle so ähnliche gewesen, wie man jetzt schon gesehen hat. Aber was hast du das Gefühl? Das ist jetzt auch mal so ein sachter Einstieg, damit die Leute so ein bisschen das Gefühl bekommen und das Zeug auch nutzen. Aber glaubst du, haben sie ein bisschen mehr Potenzial vielleicht als andere, eben weil es einen anderen Ansatz wählen, oder?
Also von den Funktionen her, das sehen wir jetzt dann gerade, wenn wir in die spezifischen Systeme hineingehen, von den Funktionen her haben sie nichts vorgestellt, wo es nicht schon gibt. Und ich behaupte dann auch, viele Sachen können andere Anbieter wahrscheinlich besser. Also eben gerade die Textgenerierung, wenn du viel Allgemeinwissen brauchst, wo aus dem Internet kommt, das wird Apple nicht so gut können. Oder darum haben sie dann auch die Partnerschaft mit OpenAI. Der Unterschied ist da ziemlich sicher auch in die Integration. Sie können halt die KI-Assistenz genau dort anbieten, wo du sie brauchst. Und zwar auf allen Geräten, auf allen nativen Apps, auf Systemebene Und das können die anderen halt weniger.
Ja, es gibt kein Google
und sie machen es natürlich PC. Auf für App-Entwickler.
Genau, ja, genau. Das muss man auch sagen. Sie haben natürlich Schnittstellen vorgestellt, wo jetzt die Entwickler dann auch die KI brauchen oder integrieren. Und dann hast du halt schon die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine Siri, dass du dir kannst sagen, mach mir, ich will das und das machen. Und dann geht sie halt in verschiedene Apps oder in iPhone-Einstellungen, was auch immer, und erledigt das für dich. Dass das dann funktioniert, ist dann so die andere Frage, ob das technisch dann wirklich alles verhebt. Aber vom Prinzip her, von der Architektur her, hat Apple dort natürlich viel mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, es wird einfach für viele Leute, die sich nicht wie wir jetzt vielleicht oft mit dem Zeug beschäftigen, ich glaube, für viele Leute wird es der erste Kontaktpunkt sein mit wirklich KI, die du irgendwie wirst brauchen. Weil es halt einfach in deinem SMS, in deinem E-Mail, in deinen Notes, was auch immer, aufpoppt und dir vorschlägt, hey, da hast du eine automatische Antwort. Hey, ich könnte dir das zusammenfassen. Hey, da, ich generiere dir ein Custom-Emoji. Und das sind zum Teil völlig spielerische Sachen, die eigentlich unwichtig sind, aber sie werden halt wahrscheinlich mehr gebraucht, als wenn du jetzt musst, oh, jetzt muss ich da die App wechseln zu ChatGPT, dann muss ich den Text dort meine Frage stellen, dann muss ich das kopieren, irgendwo einfügen. Das ist alles schon viel zu mühsam. Oder du willst es dort, wo du es brauchst. Und ich glaube, das ist der grosse Vorteil, den halt Apple hat, weil sie es können so tief integrieren. So, gehen wir zu iOS.
Genau, iOS, also dort ist es so ein bisschen im üblichen Rahmen. Sie haben, man weiß natürlich, iOS 18 kommt. Das verwundert niemand. Und ich habe das jetzt hier so ein bisschen in verschiedene Kapitel unterteilt, wie es Apple halt selber auch gemacht hat. Also zuerst mal, ich weiß nicht, wie spannend das ist, aber so punkto Design. Apple hat ja immer schon so ein bisschen den Ansatz verfolgt, wir wissen, was gut für euch ist, wir wissen eigentlich, was ihr wollt und darum können das auch nicht ändern. Und dort gehen sie jetzt ein bisschen neu weg. Also du kannst jetzt die Icons auf deinem Homescreen kannst frei platzieren. Also du hast nicht mehr, also nicht mehr so den Magnet-Effekt. Und du kannst auch die Grösse und die Anordnung anpassen und es gibt im Dark Mode, was jetzt kommt auf iOS oder was gibt auf iOS, passen sich die Apps auch an, weil bis anhin ist das ja so gewesen, die Apps haben halt ausgesehen, wie sie ausgesehen haben und die haben sich nicht drum geschert, ob das einen Dark Mode hat. Und du kannst das wirklich so customize, also du kannst verschiedene Farben, verschiedene Designs, du kannst auch nur so eine Farbe nehmen, dass so Tone in Tone ist, sieht noch edel aus. Ja, ist natürlich mit den ganzen Launchers auf Android schon seit Anna Tupac möglich, aber immerhin, ja.
Es ist schon interessant, oder? Eigentlich das fixe Grid und die fixen Icons und so, das kommt ja noch vom Steve Jobs, Johnny Ive, so aus dieser Ära, wo es einfach geheißen hat, ich will, dass jedes iPhone schön aussieht und aufgeräumt und ordentlich und so weiter, oder? Und bei Android hast du ja schon lange, das ist überhaupt keine Innovation, das hast du ja nicht schon lange machen. Es ist mehr so ein Shift in den Prinzipien, kann man sagen. Jetzt kannst du auch dein iPhone verunstalten, wenn du willst. Und das ist vorher nicht gegangen.
Genau.
iPhone, endlich auch hässlich.
Genau.
Ja, das liegt halt schon daran, dass das Android Open Source ist und schon mit den Launchers schon sehr viel hast können machen, oder? Und das ist ja noch eine andere Geschichte. Genau. Gleiches gilt auch fürs Control Center, oder? Also, du hast anpassbare Elemente, du kannst neue Steuerelemente für Medien hinzufügen, oder für das Home Center. Du hast auch dort, Navigationsmöglichkeit, du kannst, Galerie erstellen, so für Elemente, also, um das Ganze so ein bisschen zu personalisieren, kannst das mit Fotos machen. Und auch der Lockscreen wird nochmal anpassbarer. Also dort ist ja Apple schon länger ein bisschen lockerer geworden. Und dann kannst du jetzt auch die Elemente nochmal ein bisschen freier hinzufügen. So, das ist mal zum Design. Dann ist noch spannend. Dann haue ich einfach mal mein persönliches Highlight raus. Das ist das Wallet. Ich hoffe, das kommt auch in der Schweiz und Banken unterstützen denn das. Es wird ein Feature geben, unter anderem fürs Wallet, das heisst Tap to Cash. Das heisst, kontaktlos mit dem iPhone indem du es an ein Terminal haltest oder auch an ein anderes iPhone. Also wenn du, wenn beide Leute bei einer Bank sind, die das unterstützen, das ist natürlich Voraussetzung, dann kann, und das in ihre Karte im Wallet hinterlegt haben, dann merkt NFC, hey, du musst das freigeben, du musst natürlich das Wallet starten, so, hey, da ist ein anderes Freigabungswallet in deiner Nähe, willst du dem Geld senden? Und du sagst, ja, 20 Franken, und dann hat der Kollege das nachher drauf. Das finde ich, also...
Es ist eigentlich Twint, aber ja, einfach nochmal ein bisschen komfortabel.
Genau, ohne App halt. Also ja, genau, Wallet ohne, halt, ja, aber klar.
Das ist ja, aber wirklich cool, ja.
Das ist schon cool, genau.
Das ist so wie ein Airdrop für Geld.
Ja, genau, du kannst... Das stimmt, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Oder? Das ist eine sehr gute Analogie. Monetäres Airdroppen. Mhm. ja. Ja, und dann hat es ein paar kleinere Sachen, so ein paar Design-Updates, so die Event-Tickets im Wallet sehen besser aus und all sowas. Und das geht natürlich aber dann auch im Moment, bis das überall ausgerollt wird. Wir kommen zu der Galerie. Das wird komplett redesigned, also es wird alles ganz anders, es gibt ein anderes Menü, es tut er die automatischen Erinnerungen, wie das Google Maps ja schon länger hat, tut es als Diashow abspielen, und es ist auch die Organisation wird besser, also es kommen diverse neue Filter rein. Und du kannst dann eben auch mit dieser Apple Intelligence sagen, hey, Siri, mit der verbesserten Siri, zeig mir doch bitte die Fotos vom 5.9.23 oder was. Und dann tut es dir genau die Fotos, die du an diesem Tag gemacht hast, tut es dir dann anzeigen und entsprechend anreihen. Und dann kannst du auch mit so Pinch-Gesten sagen, das willst du grösser haben, das willst du kleiner haben, kannst dann so Collagen machen. Was ich nicht weiss, aber ich vermute schon, sind denn das die Fotos, die es dir anzeigt, nur die, die du selber gemacht hast? Oder ist es dann auch der ganze Garbage, den du über WhatsApp von deinen Kollegen bekommen hast und Auto-Download angestellt hast? Das müsste man dann schauen.
Du, wir haben ja gar nicht darüber geredet. Die Menschen haben sich fest auf die Schulter geklopft, wo sie auf den Namen Apple Intelligence gekommen sind, weil das dann ja die Abkürzung AI ist. Haben sie sicher so, hä? Hure clever.
Ja.
Oder vor allem, weißt du, wie viel denken dort daran? Wir sind ja, klar, wir sind keine englischsprachigen Natives, aber Apple Intelligence, das denkst du nicht sofort, das ist ein Sicherheitsdienst, wie CIA
ja, ja,
oder
ja,
FBI.
Ja, stimmt. Hat noch etwas.
Also das ist mir gerade als erstes in den Sinn gekommen. Vor allem, weißt du, es ist halt ein Firmenname und dann Intelligence, oder?
Ich glaube, in der heutigen Zeit, also jetzt im Moment, ist wahrscheinlich Intelligence eher mit KI, also
per Default,
als mit
per
Default. Aber es ist im Moment. Genau. Ich weiß, was du meinst.
Aber es ist sicher kein Zufall, dass Apple das so genannt hat. Ganz sicher nicht.
Nein, logisch. Also es ist, ja, sie brandet halt alles neu. Ja. Oder Virtual Reality haben sie ja, glaube ich, auch nicht. Haben sie ja,
garantiert anders genannt, ja.
Special
ja,
Computing.
Special Computing, genau. Sorry, jetzt habe ich es vergessen.
Absolut.
Also, das ist immer...
Vor allem, es gibt ja auch gewisse Sachen, die sich dann auch zumindest temporär durchgesetzt haben. Ich meine, heute ist es nicht mehr so, man ist aware of Android, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo so ein bisschen die Leute gefragt haben, was hast du für ein iPhone? Ich so, ich habe ein Samsung. So, quasi so, das Teil hat iPhone geheissen, egal was es war, ein Smartphone war das iPhone. Ja, ja.
Man kann sich lange über die Brandings lustig machen. Fakt ist aber halt einfach, sie funktionieren.
Also, ja.
Weil
ja.
Jetzt am Anfang, jetzt lachen immer alle, hahaha, Apple Intelligence und so. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen absurd, natürlich. Und trotzdem wird das Wort gebraucht. Also weißt, wenn es einen Artikel gibt, dann auch ich schreibe Apple Intelligence, weil du weißt einfach gerade, um was es geht. Es ist wirksam und das ist schon noch krass. Ja.
Du wirst es müssen ausschreiben jedes Mal, oder?
Ja, das ist, ja.
Weil genau. AI, das könnte noch schwierig werden, denn sonst.
Ja, du kannst halt immer schreiben Apple KI oder schreibst einfach Apple Intelligence.
Mhm. Absolut.
Also, so schon spannend genau, mit iOS?
Ja, absolut. Es hat bei den Nachrichten, ich meine, das ist jetzt halt in unseren Breitengraden vielleicht nicht so wahnsinnig spannend, aber es hat ja, mehr...
Da kein Mensch.
Wie?
Also iMessage, wenn man
das spricht. iMessage, ja, genau.
Da braucht kein Mensch in der Schweiz.
Das ist so, es braucht sehr, sehr wenig.
Nur mein Kollege, weil ich mit dem SMS schreibe.
Ich habe ein paar Kollegen, die sich wegen ihrer WhatsApps verwenden, aber die haben dann wenigstens Streamer, ja.
Ja, so ist mir.
Genau. Ja, was gibt's dort Neues? Also einerseits, du kannst jetzt, sie nennen es Tapbacks, also reagieren kannst jetzt mit der ganzen Emoji-Palette, aber du kannst natürlich auch Nachrichten timen. Das heisst, du kannst sie verfassen und sagen, hey, Viertel ab 9 Uhr am Morgen soll das Ding verschickt werden. So, zack,
das finde ich noch cool. Das finde ich cool, so für Geburtstag, wo du vergissest.
Oder absolut. Wenn du betrunken um 3 Uhr in der Nacht etwas schreibst, voll, und sagen, ja, das verschicke ich dem morgen. Ich schaue nochmal drüber.
Genau. Genau. Natürlich nur wegen der Korrektur und der Interpunktion. Genau. Und dann ein paar Formatierungsmöglichkeiten und so weiter. Was spannend ist, finde ich, es gibt natürlich auch noch den Hexteffekt, also wo so ein bisschen den GIF-Effekt sollen haben, so I'm blown away und dann kannst dann tut die Schrift explodiert so und so, so Kindersachen. Abo, ACS kommt jetzt und SMS, also so SMS über Satellit kommt auch. Mit dem will man jetzt also tatsächlich mit Non-Android, Non-iPhone-User besser können kommunizieren.
Das wird dann wird zu dem vielleicht auch ein bisschen mehr gebraucht außerhalb der USA. Also das wäre also das.
Genau.
Oder wenn das jetzt das so kompatibel wäre, dann kann es natürlich sein, dass man auch in der Schweiz ein bisschen mehr iMessage nutzt. Vielleicht.
Ja, ich habe meine
Zweifel. Ich glaube nicht.
Ich glaube, wir sind zu tief in den Messenger drin, ja, in den anderen.
Das kann schon sein.
Das glaube ich definitiv auch, genau. Wir kommen noch zum Mail. Das ist auch etwas, was ich, obwohl ich ja wirklich ein Apple-Enthusiast bin, eigentlich nicht benutze. Es tut auch automatisch so kategorisieren. Arbeit, Werbung, Privat, so wie wir das zum Beispiel von Gmail kennen, wo der es schon länger hat. Und es wird auch besser sortiert und dargestellt. Also wir kommen dann noch drauf bei den Push-Meldungen. Siri hilft dir, wenn du E-Mails bekommst und dann zeigt es das halt zusammenfassen, so hey, das ist der Kollege XY, der dir da schreibt und er schreibt über das und das Thema, oder? Und das kommt dann in der Notification, wird dir das so angezeigt und dann kannst du viel eher beurteilen, ist jetzt das spannend, muss ich das jetzt lesen oder hat das Zeit?
Das ist jetzt eben quasi eine von den KI-Integrationen, oder? Das ist so eine Zusammenfassungsfunktion von einem Sprachmodell, wo halt schaut, okay, was steht in diesen E-Mails und dann versucht sie das irgendwie in einem Sätzchen. Oder so, normalerweise hast du immer auf E-Mails steht einfach der erste Satz vom Mail drin, wenn du eine Vorschau hast. Und da soll einfach, also die Idee ist, dass dann einfach drin steht, der Inhalt in einem Satz quasi, um was es geht wirklich. Ob es jetzt am Anfang oder am Schluss steht. Das tönt nützlich. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert am Schluss.
Ja, die Praxis wird es zeigen. Ja, und dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen. Eben, es wird einen Game-Mode geben. Sie wollen, dass gezockt wird auf dem iPhone. Sie bringen offenbar auch ein paar Need for Speed-Titel für ihre mobile Ding, ihre mobile Plattformen raus. Und dort dann die Hintergrundaktivität so reduzieren, damit du dort ein bisschen Boost hast für deine Games.
Yay.
Yay. Oder auch im Kalender, also so Sachen wie Termin aus einem E-Mail nehmen, also AI-wise und dann direkt das in deinen Kalender einschreiben etc. pp. Genau.
Und das dann, sind schon alle Sachen, die Gmail wirklich schon seit Ewigkeiten hat.
Das ist ja so. Das ist ja so.
Aber ich habe das im Fall auch nie, eben genau, benimmt der Bewunder, wie gut es funktioniert. Weil ich habe das Gefühl, gut, ich habe jetzt länger nicht mehr Gmail, aber ich habe das Gefühl, es hat dann immer, vielleicht hat es dann gleich mal jemand nicht gehabt, sodass ich dann gleich den manuell eingetragen habe und dann ist es dann gleich wertlos. Ja gut, aber dort hast du zum Teil im Mail hin, hast du können sagen, hinzufügen. Dann ist es eigentlich fast, ich es fast besser gefunden.
Ja, genau. Ja, und du hast es mir auch können verbieten, weil eine Zeit lang hat es das Ding gegeben, dass dir irgendwelche Cybercrime-Guys Sachen geschickt haben mit einem Termin drin. Und dann hast du plötzlich ganz weirde Einträge im Kalender gehabt mit dodgy URLs.
Geil.
Ich erinnere mich, dass ich noch etwas über das mal geschrieben
Geld
habe.
Geld schicken an die Adresse.
Ja, die Bitcoin-Wallet.
Bitcoin-Wallet, genau.
Das ist geil, wenn es KI so ein E-Mail zusammenfasst, der afrikanische Prinz hat er etwas vererbt.
Genau.
Ah, freu mich drauf.
Genau. Ja, hast du direkt schon Tasks oder so? Ja, absolut.
Super.
Genau. Ja, und ich denke, das ist eigentlich im Großen und Ganzen gesehen beim iOS. Es kommt dann noch etwas richtig Nices, das erzählt dann der Samuel bei Sequoia, bei macOS, aber ich will nicht vorgreifen.
Sehr gut. Ja, wir gehen zuerst noch schnell aufs iPad, das geht schneller. Man hat jetzt ein bisschen beim iPad Pro Launch vor, was war das, 1,5 Monate oder so, hat man so das Gefühl gehabt, sie haben jetzt ein gutes Gerät gebracht, das mega viel könnte, mit einem mega starken Chip. Aber die Software ist eigentlich immer die alte und viele Leute haben dann so gehofft, ja, ja, es kommt jetzt dann Entwicklerkonferenz und dann wird das iPad zum Laptop mit einem neuen OS-Update. Nichts von dem ist passiert. All die Leute sind enttäuscht. es ist weiterhin das iPadOS, wie man es kennt. Also es wird wegen dem jetzt eigentlich nicht um Funktionen erweitert, sage ich mal.
Wieso machen sie es einfach nicht?
Hey, das spekuliert man schon lange darüber. Wahrscheinlich einfach, weil sie nicht wollen, gegenseitig die Geräte kannibalisieren. Erstens mal. Und es funktioniert, also, man muss schon sagen, oder das Argument ist halt auch, es funktioniert so mittelgut. Also ich weiss ja nicht, bei Microsoft macht man das ja, oder? Da hast du ja die Surface, die kannst du so oder so brauchen. Und das geht schon, wenn man dann den Pen nimmt und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du kannst das macOS auf dem iPad laufen lassen. Und dann hast du da ein Menü, wo du müsstest mit dem Finger die winzigen Bedienelemente bedienen. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wie das beißt sich schon ein bisschen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du irgendwann kannst, entweder mit iPadOS oder mit macOS das Ding aufschalten. Aber ich glaube, das ist schon wieder viel zu kompliziert für das Apple-Prinzip, weißt
du? Ja, vielleicht. Oder du nicht möchtest, natürlich sollte es die gleiche Oberfläche sein. Es sollte einfach die Apps starten, die du auf dem Mac hast.
Das ja, aber die können, Apps, das bringt nichts, oder? Weil die Apps, die sind nicht für einen Touchscreen konzipiert, sie sind nicht für so einen kleinen Bildschirm konzipiert. Wenn du dann auf einem 10-Zoll-Bildschirm ein Dropdown-Menü hast mit irgendwie
70... Nein, ich fände, das Menü wäre dann, weißt du, die Bedienung sonst bleibt gleich wie auf dem iPad, aber wenn du die Programme, die du dann explizit watchst, die bedienen sich dann halt auch wie auf dem macOS.
Gut, aber das ist, also... Was ist denn der Unterschied zu iPad-Apps, die es jetzt im Moment gibt? Also, das ist ja eigentlich genau das. Also jetzt
ich weiß es nicht. Ich bin nicht der, wo die motzen die alle, dass es das nicht geht. Ich weiß es nicht,
was du Nein, ich glaube, oder viel möchten halt einfach mehr können machen auf dem iPad, weil es ist natürlich ein Betriebssystem, das auf Apps basiert und dann gibt es einfach nicht für alles eine App.
Eben. Aber das ist das, was ich sage. Dann sollte es einfach die Apps, du solltest schon wie die Auswahl haben, die anderen auch. Weißt du, müsstest jetzt halt die kompatibel machen, damit du dann halt. Ich weiß jetzt auch nicht, welches. Halt Vollversion vom Adobe Dingsbums könntest du brauchen. Und die bedient sich dann halt aber auch wie auf einem Mac. Wäre doch dann irgendwie die Lösung, oder nicht?
Ja, auch, dass du könntest Mac-Apps installieren und so brauchen, wenn du das möchtest.
Genau.
Ich glaube, dort kommen wir halt wieder so ein bisschen das Paradigma rein bei Apple, dass sie sagen, sie wollen dir nichts in die Hand geben, wo nicht gut funktioniert.
Das ist also, du bist ja auch nicht mündig.
Genau, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld oder, zwischen Mündigkeit und ja, dass es halt gut funktioniert. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt einfach ihre Philosophie, die sie so verfolgen und halt durchziehen. Zurück zum iPadOS. Eben, es bleibt immer das iPadOS, es gibt ein paar neue Funktionen. Die ganzen Customize-Funktionen vom iPhone, die jetzt der Flo vorher gesagt hat, die kommen natürlich auch aufs iPad. Also, du kannst da deine Icons anhören, wie du willst, etc. Und auch die ganzen KI-Funktionen. Ich komme natürlich aufs iPad, also gerade die Text- und Bildgeneratoren. Ich weiß gar nicht, Flo, ob du das vorher schon gesagt hast, oder in den Messages zum Beispiel. Es gibt ja wie, also Bildgeneratoren setzt Apple an zwei Orten im Moment. Einerseits kannst du Emojis dir generieren lassen, für irgendwelche Custom-Reaktionen und so. Das ist eine Spielerei, aber werden sicher viele Leute brauchen. Und das Zweite ist, das nennt sie Image Playground. Und das ist so ein bisschen ein Mid-Journey für Arme, könnte man vielleicht sagen. Das funktioniert nur lokal, also das wird lokal verarbeitet. Dementsprechend hat es natürlich nicht so viel Rechenleistung zur Verfügung wie ein Cloud-basiertes Bildgenerator. Und du kannst mit so verschiedenen Schlüsselbegriffen kannst quasi kombinieren und dann generiert es dir eine Illustration. Auch da, es sind nur Illustrationen und keine fotorealistischen Bilder. Da merkt man halt auch wieder ein bisschen, ich glaube, Apple hat Angst davor, so einen Skandal zu produzieren, also, oder dass ihre KI missbraucht wird. Ich glaube, das wollen sie mit allen Mitteln verhindern. Und darum kannst du zum Beispiel keine Fake-Fotos generieren mit ihrem Bildgenerator, sondern halt nur so Comic-Sachen. Die sind auch, also die Beispiele, die sie gezeigt haben, sind also, sind schon recht schrecklich gewesen, ehrlich gesagt. Also man sieht halt dann schon, dass die Qualität vielleicht ein bisschen darunter leidet, dass es lokal verarbeitet wird. Anyway, das kommt natürlich auch aufs iPad. Dort kannst du zum Beispiel einsetzen in der Notes-App, wenn du jetzt mit, das ist genau das gleiche, wie Microsoft vorgestellt hat, im Paint, dass du kannst von Hand irgendeine Skizze machen und die KI generiert aus dem nachher richtige, Anführungszeichen, Schlusszeichen, Illustration. Generell, die Notes-App kommt auch sonst noch ein bisschen Updates über. Sie kann jetzt zum Beispiel Handschrift erkennen. Also wenn du mit dem Pencil auf dem iPad schreibst, dann wird das erkannt als Handschrift und wird dann verschönert. Also deine Sauklaue wird dann lesbar. Oder? Ich weiß noch nicht genau, wie das denn funktioniert, ob das einfach ein Typeface ist, wie irgendwie Comic Sans MS oder so. Oder ob es dann wirklich die individuelle Handschrift kann erkennen und einfach verschönern, dass sie lesbar ist und irgendwie gerade auf Linie und so. Das bin ich noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Hat einmal recht nett ausgesehen. Oder auch Audionotizen, so kannst du ja Sprachmemos aufnehmen und das kann halt die KI dann verarbeiten, transkribieren und auch zusammenfassen. Das sind also die Sachen, die auch aufs iPad kommen. Die grosse Schlagzeile im iPad ist aber der Calculator. Wer das nicht weiss, es gibt auf dem iPad bis jetzt keine native Taschenrechner-App. Und das ist ein Meme seit 14 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es ein iPad gibt, genau.
Das ist aber schon einfach auch komisch, oder?
Ja, es ist super komisch, oder? Also man weiss bis heute nicht, warum das jetzt so lange gewartet hat mit dem. Man kann sagen, jetzt haben sie es dafür wirklich gut gemacht. Jetzt gibt es eine sehr, sehr ausführliche Calculator-App. Einerseits ist der normale Taschenrechner, hat halt so ein bisschen die vorgeschrittenen Funktionen, Trigonometrie und Variablen etc. Und andererseits wird halt auch in die Notes-App integriert. Und das ist recht cool. Also du kannst halt so handschriftlich Rechnungen aufschreiben, wie wenn du es auf einem Blatt machen würdest. Und dann erkennt die App, was du geschrieben hast und rechnet das dann gerade aus. Und das geht wirklich nicht nur, also es ist nicht nur irgendwie 2 plus 2 gleich 4, sondern du kannst ganze Rechnungen mit Variablen etc. auflösen lassen. Es kann dir auch Graphen, also wirklich so ein bisschen Analysis-Geschichten, kannst dir visualisieren und so weiter. Also,
hey, aber da fragst du dich schon, ob dann einfach die Leute nicht mehr, also in der Schule einfach wirklich voll nicht mehr rechnen, lernen, weil also, eben, so lernst du es einfach auch nicht, wie es funktioniert, oder?
Ja, es ist halt immer, oder? Also ich habe ja mal ein Jahr Bauingenieur studiert und dort, das ist eigentlich im ersten Jahr ein Mathestudium de facto. es ist halt immer mit Algebra, oder? Also, du lernst halt trotzdem immer, dass es 2 plus 2 4 gibt, weil es einfach du musst gewisse Sachen dann wie aus dem FF irgendwie auswendig können, damit du dann die fortgeschrittenen Sachen verstehst. Und ich glaube, das ersetzt nicht den Matheunterricht wegen dem. Es ist halt dann, wenn du es mal verstanden hast, dann nimmst du Fleissarbeit ab. Oder genau wie wenn du jetzt musst irgendeine hohe Multiplikation machen oder 27 mal 343, dann machst du es wahrscheinlich immer Taschenrechner, aber du könntest es auch im Kopf.
Ja, hüpflich.
Also nicht dann im Kopf oder auf dem Papier.
Aber du musst natürlich die Gleichung aufschreiben, musst halt, das ist ja oft fast richtig, der schwierigste Teil, lass sie nachher auflösen.
Ja, genau. Also, du wirst nicht drum herumkommen, wenn du das möchtest, verstehen und irgendwie die vorgeschriebenen Sachen machen, wirst du immer müssen verstehen. Aber gleich, ich finde schon, gerade so für irgendwelche Mathe- und Ingenieurstudierende ist das ein Traum, habe ich das Gefühl. Ich weiss natürlich nicht, ob es schon andere Apps gibt, die das auch schon machen. Ich bin nicht in dem Game drin, schon lange nicht mehr. Genau. Ja, das ist eigentlich sie mit iPadOS und man könnte auch noch schnell macOS abhandeln. Der Flo hat es vorher schon angetönt. Dort gibt es ein cooles Feature, dass du jetzt kannst dein iPhone spiegeln auf macOS. Ist auch jetzt schon möglich gewesen, also mit externen Apps. Aber das ist jetzt halt einfach nativ integriert. Das heisst, du kannst, also wie das dann praktisch funktioniert, weiss ich nicht genau, aber es ist halt anscheinend sehr reibungslos, dass du einfach kannst eine App starten und dann kommt dein iPhone auf dem Mac und kannst es dort bedienen mit Maus und Tastatur. Egal, wo dein iPhone ist, also das ist halt wireless, dein iPhone liegt irgendwo im Schlafzimmer auf dem Nachttischli und du willst schnell etwas nachschauen oder du willst irgendein WhatsApp schreiben, wo du vielleicht keinen Bock hast, zum die App aufmachen auf dem PC oder irgend so etwas. Und dann spiegelst du wirklich dein iPhone-Display auf dem Mac. Du kannst es bedienen. Auf dem iPhone bleibt es gesperrt. Also es ist nicht so, dass dann dort irgendwie remote Sachen aufpoppen, die andere Leute mitlesen können. Und mit dem im Zusammenhang umgekehrt, auch Benachrichtigungen kommen jetzt auf dem Mac. Also auch ohne, dass du die App aufmachst, bekommst du Benachrichtigungen. Ich weiß nicht, ob du es standardmäßig bekommst oder ob du es einstellen musst, aber zum Beispiel ein WhatsApp oder ich weiß gar nicht, was zum Beispiel ein Uber-Benachrichtigung, irgendetwas, das poppt dann alles auch in den Notifications auf dem Mac auf. Du kannst draufklicken und es holt dich direkt ins iPhone rein. Das ist noch recht es kann wahrscheinlich, ist so zwischen, es könnte mega nervig sein, weil die Anzahl von deinen Notifications natürlich durch die Decke geht und es ist aber auch praktisch, weil du nicht die ganze Zeit dein iPhone musst um den Tisch haben. So. Genau, das zu dem iPhone-Mirroring. Dann, was auch ein bisschen das reingeht, ist so Drag-and-Drop, Geräte übergreifen, dass also du könntest dein iPhone halt aufmachen, könntest halt die Fotos-App starten und einfach ein Foto überziehen auf deinen Mac. Ohne es musst du den Umweg über AirDrop machen, was ja auch schon relativ komfortabel ist, aber das ist nochmal eine Stufe besser, finde ich. Ja. Dann so eine Randnotiz ist, es gibt jetzt Magnets, einfach nativ, also dass du deine
Von wegen Randnotiz.
ich habe Magnets gekauft, es gibt ja mehrere andere Apps, Rectangle ist glaube ich eins, die gratis ist. Also die Funktion, die du bei Windows eh schon lang nativ hast, dass du ein Fenster kannst nehmen, an den Rand schieben und dann tut es magnetisch in die Hälfte skalieren etc. Das gibt es jetzt auf dem Mac. So.
Ah, nice.
Ich finde wirklich, es ist nice.
Ja, das hat mich auch lange genervt, ja. Dass du es einfach nicht kannst. Ja, das ist umständlich.
Ja, und dass du dann extra App brauchst, ist halt nervig. Apropos extra Apps, Passwords, die ganzen Passwörter, das gibt es jetzt als separate App. Und die gibt es dann auf Mac und auf iPhone und auf iPad und auf Windows. Also Apple greift da so ein bisschen die Geräte, die systemübergreifenden Passwortmanager an, also 1Password zum Beispiel, oder? Dass es jetzt einfach eine Apple-App gibt für das, wer eh schon im Apple-Ökosystem unterwegs ist, für die Person wird das keinen grossen Unterschied machen. Auch ich brauche schon lange den Schlüsselbund, den Keychain von Apple. Und das funktioniert halt dann auf allen Apple-Geräten. Aber wenn du zum Beispiel einen Windows-Computer hast, ist das doch relativ praktisch. Android gibt es aber noch nicht, muss man dazu sagen. Also das wird noch ausgeschlossen.
Die sind ja eben, alle doch eh nicht so sicher, die Passwortmanager. So die von die systembasierten, also von Chrome und so. Hey. Denen, ich habe es für die Schneider, wenn ich mal irgendetwas lese bei diesen Vergleich, die sind dann schon immer so mit einem Aber verbunden.
Das weiss vielleicht der Flo besser. Ich habe das Gefühl, bei Apple ist ja doch das mit den Passkeys auch mittlerweile Standard und so weiter. Mhm. Was nicht hast du dort?
Nein, ja, kenne ich mich wenig aus. Also es ist so, es ist immer mal wieder ein Sicherheitsproblem. Aber.
Es wird einfach immer, also wenn ich das letzte Mal das angeschaut habe, ist einfach immer abgeraten worden von diesen Integrierten. Und das nehme ich an, es war auch Dreh von dem von Apple. Und, aber eben auch.
Also wer rot oder ab?
So die Sicherheitsdienste.
Was hast du wo selber Software anbieten?
Nein, einfach wirklich nur so. Die haben so viel, gibt es ja gar nicht. Aber also...
Also meine, du hast natürlich immer, es ist halt einfach hinter dem Passwort von deinem Gerät, oder ist natürlich dann alles zugänglich. Also wenn du jetzt auf dem iPhone den iPhone-Code kennst zum Beispiel, dann kannst du natürlich gutes E-Banking ist dann zwei Faktor und so, dann wird es kompliziert. Aber du kannst
Nein, es geht nur darum, wie einfach, wie sicher ist einfach der. Also hast du jetzt so bei, wenn das in der Cloud passiert und das Gleiche ist auch bei eben 1Password, würde ich im Leben nie benutzen, oder? Weil einfach die... ständig hast du irgendetwas, dass da wieder irgendwie Daten liegen und so.
Wie okay, da operiere ich jetzt, da würde ich jetzt mit Halbwissen operieren, wenn ich da etwas würde dazu
beurteilen. Ah, ja, das ist ein anderes Thema. Ich sage einfach, eben, die Huren passen mir nicht. Aber die sind sicher besser als einfach keine.
Ich denke es auch, ja. Gut, also das ist
Passwort-Apps. Könnt ihr das schreiben, wenn ihr es besser wisst? Sie gerne schreiben.
Ja, hey, bitte.
Ich bin mega gespannt.
Vielleicht könnte man über das mal eine Folge irgendwie spezifisch machen, wo man es dann auch richtig recherchiert. Das wäre sicher spannend. Dann gibt es noch neue Games für Mac. Ole, ole. Ich kenne genau eins. Und das ist Assassin's Creed's neue.
Mirage.
Assassin's Creed. Nein, Shadows sogar. Shadows. Mirage gibt es schon. Also wirklich, es gibt, glaube ich, Day One auf Mac. Das ist, wow, das ist okay. Das ist tatsächlich ein respektables Game. Das ist ein richtiger AAA-Titel. Oder? Das ist aber das Einzige, was ich gefunden habe, ist nennenswert. Der Rest ist, glaube ich, entweder klein oder alt.
Ja. Was in der Grafik zeigt, glaube ich, unkommentierte, ist da nicht auch Doom drauf gewesen? Aber das ist wirklich, spielt da, glaube ich, keine Rolle. Aber sind ja die, wir haben ja bei Steam die Grafik angeschaut, es sind 1,5%
von Steam-User benutzt. Gut, das Mac. Ist natürlich ein bisschen ein Huhn-Ei-Problem, oder? Wenn es natürlich keine Games gibt, dann braucht natürlich auch niemand Mac dafür. Also, man hat einfach das Gefühl, Sie reden jedes Mal wieder drüber. Und man merkt sich, die haben jetzt auch jemanden von Ubisoft, ich weiß nicht, das war nicht der Chef, aber irgendein Ubisoft-Mensch war dort in der Präsentation und hat das präsentiert. Hey, es kommt jetzt Assassin's Creed Shadows, kommt auf Mac und so. Also sie versuchen, es ist nicht irgendwie wichtig auf irgendeiner Ebene anscheinend, aber...
Ubisoft kommt da, ja. Aber jede Hund verlochert.
Ja, okay, die machen die auch. Also. Die sind ja bei Stadia, die sind front and center gewesen und haben es unterstützt von Anfang an. Okay. Die machen wirklich überall mit.
Neue Plattform? Also, ja, wir sind dabei. 17 Ports für alles.
Dann ziehe ich das zurück. Gut. Ja, soviel zu macOS Sequoia. Und ich glaube, dann können wir noch schnell zu den Audio-Neuerungen gehen. Dort weißt du vielleicht etwas, Flo?
Ja, also das ist ganz, ganz schnell erzählt. Es sind eigentlich drei Features, die sie sich hauptsächlich damit beschäftigt haben. Das eine ist, dass die bekannte Audio-Latenz zwischen den AirPods und iPhone, wenn du gamest, das soll ja, offenbar passé sein. Und dann hast du zwei wesentliche Sachen. Das eine ist, es gibt ja die für das iPhone die sogenannte Stimmisolation, wo so deine Stimme isoliert von den Nebengeräuschen, wenn du irgendwann auf der Strasse bist, sodass dich der andere am Telefon besser hört. Das kommt jetzt auf die AirPods Pros, also auf die zweite Generation. Ja, nett, mit Kopfhörer telefonieren finde ich ein mega Pain, vor allem wenn ich auf der anderen Seite bin. Vielleicht bin ich auch alt und höre nicht mehr so gut, aber.
Also mit Wireless-Kopfhörer, muss ich sagen.
Mit Wireless-Kopfhörer.
Die EarPods sind immer noch das beste Headset, das ich je hatte. Ohne Scheiß. Und wenn du telefonierst, das Gegenüber sagt immer, ah ja, super, super. Also einfach die kabelgebundenen EarPods, dann ist halt Kabel, ist halt scheiße.
Genau. Und last but not least kommen noch Kopfgesten. Das heisst, wenn du am Sound hören bist und du bist irgendwie gerade in der S-Bahn oder so und dann bekommst du das Telefon, dann heisst es irgendwie, der Samuel Leute da, dann kannst du den Kopf schütteln und Siri checkt, du willst es den Anruf nicht annehmen.
Frech, dass du
den Kopf schüttelst. Das sollst du einfach auch sonst checken. Wie intelligent ist denn das System, dass du das nicht sonst checkst?
genau. Oder natürlich nicken, wenn du willst annehmen. Oder? Unwahrscheinlicher Fall, dass du willst annehmen. Also wegen der S-Bahn.
Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich bin so gespannt, weil man vergisst, wie oft dass man den Kopf bewegt. Ich glaube.
Okay. Gut, das war ausführlicher als in eurem anderen dedizierten Podcast. Ich sehe es schon.
Das ist wahr.
Also, wir haben natürlich dort auch die US einfach nicht behandelt, genau aus dem Grund. Wir haben es aufgespart für dich.
Also gut. Also, das war es vom Apple-Entwickler-Konferenz. Dann gehen wir eins weiter zu einer multiplen Konferenz, die ganze Woche gedauert hat. Eben so vage.
Oder noch länger sogar, je nachdem, ja, wenn ich es Vater erzähle. Ja.
Genau, es läuft immer alles so ein bisschen unter dem Deckmantel Summer Game Fest. Und der ist entstanden, eben, weil der dreimal sich langsam selber ein Grab geschaufelt hat. Ist das parallel dazu entstanden und die drei gibt es mittlerweile nicht mehr. Und darum startet jetzt das Summer Game Fest immer mehr durch und da tut sich sozusagen wie, ich kann sich einfach jeden anhängen und dann ist dann auch, bist du auch ein bisschen dort dabei. Aber es ist ja, in den wenigsten Fällen ist es ein physisches Event, die sind alle, sind einfach alles Livestreams. Außer eben Summer Game Fest, wie heisst es eigentlich?
Showcase, ist es offiziell, ja.
Okay, weil die haben auch einen Showcase, der längste, wo Werbung zwischen der Werbung kommt, wo glaube du hast es geschaut, Tommy, oder?
Ja.
Es war immer noch ein bisschen verwirrend, wenn fällt die Werbung an.
Mega,
wenn...
ja, als ich mir Notizen gemacht habe für Artikel, habe ich nie gewusst, ist das jetzt Werbung, oder ist es einfach ein neuer Trailer, der gezeigt wird, wo ja auch Werbung ist. der Übergang war immer so fließend und bewusst, oder? Hat einfach das nie weiß, ob du jetzt gut musst zuschauen musst oder ob es etwas ist, was eh schon draußen ist, und einfach nochmal ein Werbetrailer kommt, zum lass jetzt runter oder jetzt gibt es das Neues drin.
Das finde ich, sonst finde ich den Event eigentlich wirklich noch cool, aber das finde ich wirklich, das ist schlecht. Das finde ich gut, nee. Du kannst nicht Schleichwerbung machen zwischen, weil sie, also, damit ihr es versteht, dass dann zum Beispiel kommt Street Fighter, da kannst du irgendetwas Neues dazu kaufen oder irgendwie, oder der Samsung Gaming Hub. Oder irgend so Zeugs, oder? Und das ist nicht etwas, was ausgewählt worden ist für die Show, um den Leuten zu präsentieren, sondern das ist Samsung eine Zahl, um dort zu sein. Und das finde ich schon nicht so sauber, wenn man da das einfach eben genau reinflüssen lässt. Weil ich habe den durchskippen. Es ist immer so, hey, das ist doch Street Fighter? Ah, das ist wiederum eine Werbung.
Ja, es ist, wenn es eher Werbesendung ist in dem Sinn, oder wie Tommy sagt, Trailer sind ja eigentlich auch schon Werbung.
Ja, genau. Aber anyhow, es ist, genau, es hat Summer Game Fest Showcase gegeben, vorher hat es auch das PlayStation-Ding, über das haben wir schon geredet, und dann hat es wirklich, glaube ich, etwa 10 verschiedene, also von Devolver, Ubisoft, Microsoft, PC Gamer, Future Show, Wholesome Stream.
Latin American Games Showcase. Ja. Wo erstaunlich viele Games hatten, ich gewusst, dass die Entwicklungsszene dort so aktiv ist. Irgendwie 70 Games haben sie dort vorgestellt aus Südamerika.
Du hast einfach zugeballert und alle zusammen sind. Also es müssen weit über 200 sein, habe ich das Gefühl.
Vorgestellte Games, ja, locker, ja.
Ist das dafür, zum zu verstehen? Also es ist ein Gamefest und dann haben dort verschiedene Entwickler ihre Showcases gehabt, oder so.
Genau. Weil also ich irgendwie, CeBIT oder CES nur für Games. Oder?
Es ist halt eben nicht physisch, oder?
Oder nur ein kleiner Teil ist physisch.
Ja.
Also nicht so wie zu E3-Zeiten, wo du die riesen Hallen hast, wo alle Aussteller dann drin waren, wo die Pressekonferenzen hatten, sondern jetzt ist einfach wie Summer Game Fest Showcase und um das herum gibt es kleinere Showcases, die aber eben meistens einfach online stattfinden. Dann gibt es vor Ort vielleicht so kleinere Anspielmöglichkeiten, je nachdem, wenn sich ein Hersteller jetzt bemüht hat, irgendwelche Previews zu organisieren. Aber das ist nicht mehr so zentral physisch, wie das früher war. Es ist ein viel verstreuteres Event, aber auch schon besser als früher, weil wo das Summer Game Fest angefangen hat, ist irgendwie über 2 Monate lang gegangen, ursprünglich.
Ja.
Da hast du 2 Monate lang die hohen Livestreams gehabt, immer mal wieder etwas und da hast du absolut keine Übersicht gehabt und jetzt ist es immerhin innerhalb von 1-2 Wochen ist es dann durch.
Ja, okay. Und eben, das kann dann halt ein Publisher sein, wie Devolver, der einen hat, oder Microsoft, aber dann eben auch Wholesome Direct, wo einfach, das ist wie so ein loses Konstrukt, wo einfach ich weiß genau, wie das würdest du nennen. Das ist einfach eine Plattform, wo halt chillige Games irgendwie Aufmerksamkeit gibt. Genau. Jedenfalls, also wir haben irgendwie, ich habe alles geschaut, was ich irgendwie gesehen habe. Also alle habe ich auch nicht geschaut. Aber
wie viel ist das gewesen, so in Zeit, wenn man das alles hat, die Showcases?
Also Showcase so. Geht zwischen, ich glaube, Devolver war kurz, das war eine halbe Stunde und am längsten war auch irgendwie Microsoft mit 2 Stunden.
Vielleicht 10 Stunden alles zusammen, 10-15 Stunden.
Okay.
Also schon noch, es zieht sich dann eben schon noch. Aber eben, wenn du es nachträglich schaust, kannst du den ganzen Shit durchskippen, das ist gut. Und ja, wir haben jetzt für unsere Seite machen wir dann noch eine Zusammenfassung mit Highlights, wo wir etwa 20 Highlights reinpacken, aber da halten wir uns ein bisschen kürzer und haben uns jeder rausgesucht, plus für euch zwei auch noch je eins. Ich würde sagen, Domi, wir machen zuerst unsere, oder?
Wir können zuerst unsere machen, ja.
Also komm, wir können ja abwechseln, oder?
Hingen an, also beim drittbesten Highlight.
Sozusagen. Absolut, ja.
Hast du es nicht gerankt?
Ich kann die nicht wirklich, es ist schwierig zum ranken. Ich kann sie schon, aber das ist
ein bisschen Entscheidungsfreudigkeit.
Ja, jetzt musst du spontan ranken. Komm, was ist das drittgrösste Highlight?
Also gut, dann sagen wir, das Highlight wäre einfach das, wenn nur ein Game kannst heimnehmen, das. Das wäre das.
Das wäre das Erste, ja. Okay. Gut, aber der fängt es mit dem Dritten an.
Ja, also gut. Dann, ich glaube, ich würde Fable nehmen. Kennt ihr Fable?
Ja, irgendwie. Sagt mir etwas. Also ich kann so, Bilder aus meiner Kindheit irgendwo. Ja.
Genau. Ist ein Rollenspiel, wo für die Xbox vermutlich noch, möglicherweise sogar noch die erste Xbox.
Für die erste, ja. Voll, ja.
Und es hat 3 Teile gegeben. Und es sind Rollenspiele, wie du sagst, Flo. Und das Spezielle daran war eben, das ist noch so von Peter Molyneux, Lionhead, wo es noch gut sind. Ah. Also gut, wo es Lionhead noch gegeben hat und der Molyneux noch gut war. Und das ist einfach, es ist so ungewöhnlich gewesen, weil es so einen ganz eigenen britischen Humor hatte. Und es war wirklich so märchenhaft gewesen. Und es hat so einen coolen Vibe gehabt. Und du hast mega viel beeinflusst. Es war so richtig Abenteuer gewesen und Fantasy. Also ich finde, es hat wirklich kein Rollenspiel mehr später diesen Vibe irgendwie getroffen. Das ist einfach so einzigartig gewesen. Das ist natürlich deinen Hundefreund können haben und einfach ganz eigene Beziehungen mit einem Haus und du kannst dann eben da der Held werden oder eben der Anti-Held und Zeugs und Sachen.
Stimmt, genau. Es hat ja das Karma-System gehabt, wo du entweder ganz böse bist worden oder ganz lieb bist worden. So, ja.
Also wirklich super. Ich habe nicht alle, ich glaube, ich habe 2 gespielt, 23, glaube ich.
Leider gar gewesen. Keins.
Ich habe es dann wirklich mal geschafft, sie nachzuholen. Ja, genau, und jetzt ist jedenfalls das Neue, der Reboot, ist jetzt, haben sie jetzt endlich gezeigt, wo eben lustigerweise entwickelt wird von denen, die Forza Horizon gemacht haben, also ein Autogame. Aber
und die gleiche Engine, ja, was sie für Forza Horizon gebraucht haben.
Urgeil, das ist wieder so lustig. Genau, man hat jetzt einfach zum ersten Mal Gameplay gesehen und es hat einfach, also grafisch hat es urgeil ausgesehen, es ist eine richtig super schön detaillierte Welt. Fast so ein Zacken zu realistisch, weil früher ist es ja so ein bisschen überzeichneter gewesen, mehr comichafter, aber
es ja,
ist immer ein bisschen. Aber ich finde, es hat einfach so nach einer hohen Welt ausgesehen, wo die willst du jetzt entdecken und voll Geheimnis wieder. Und eben, also der Humor hat mich ein bisschen durchgespürt. Beim ersten Trailer noch mehr als bei dem. Mhm. Und, aber da bin ich verdammt gespannt. Fable, wo man noch nicht weiss, wenn es rauskommt.
Ich habe mir auch überlegt, ob ich das irgendwo in meine Highlights tue, aber das habe ich nicht gemacht, weil man dann gleich zu wenig gesehen hat, finde ich, dass man sich irgendwie ein Bild darüber machen kann, ob es jetzt wirklich etwas wird oder nicht. Aber das Fundament ist definitiv da. Ja, wenn man so, wenn man die Art von Spiel gerne hat, wird es sicher etwas Cooles werden.
Ja, und dies?
Mein drittgrösster Highlight, Lego Horizon Adventure. Ein Spiel, wo ich niemals gedacht hätte, dass es jemals irgendwo auf meiner Highlight-Liste wird auftauchen, weil ich niemals gedacht habe, dass so ein Spiel könnte existieren. es ist ein Horizon-Game. Horizon ist eine Serie von PlayStation. Hat angefangen mit Horizon Zero Dawn auf der PlayStation 4. Dann Horizon Forbidden West, wo auf der PS4 und PS5 ist rausgekommen. Das ist ein Spiel, Action-Adventure Open-World-Spiel, wo in einer so postapokalyptischen Welt spielt, wo von so riesigen Roboter-Dinosaurier bevölkert wird und sich die Menschheit in neue Zivilisationen so ein bisschen wieder aufgerafft hat, aber die Leute leben halt in so indigene Völker irgendwie fast irgendwie und sehen die ganze Welt als magische Welt und verstehen nicht, was passiert ist. Und in dem Spiel erfährst du dann, wie das es zu dem ist gekommen, wieso dass die Leute jetzt in dieser postapokalyptischen Welt leben. Darum, ich finde, das Setting passt überhaupt nicht zu einem Lego-Spiel.
Ich will sagen, das tönt überhaupt nicht nach Lego, es tönt irgendwie so Fallout. Oder
ja. Ich weiß auch nicht genau, ich glaube, Zielgruppe, habe ich das Gefühl, da zielen sie einfach darauf ab, eben, die wissen, Kind und Lego, das funktioniert einfach und das hat ja auf eine Art Dinos.
Ja, das stimmt, ja.
Und das andere, dann holst du die Erwachsenen ab, die einfach das andere Game kennen.
Das stimmt. Und Lego-Spiel, die hat sicher schon mal ein Lego-Spiel gesehen, oder? Die sind so ein bisschen aus einer isometrischen Perspektive, also so nicht over-the-shoulder-Perspektive, Kamera-Perspektive, sondern so ein bisschen von oben. Die sind lustig gewesen, ich habe ein paar von denen gespielt, aber schlussendlich sind sie alle so ein bisschen ähnlich gewesen, so belanglos im Gameplay irgendwie. Mm. Wird dann irgendwann langweilig.
Das Letzte, dass jede Skywalker sagen, das ist wirklich verdammt gut gewesen.
Das habe ich nicht gespielt.
Weil das hat richtig so Rollenspielelement gehabt und das habe ich eben auch die wirklich vorher habe ich auch gefunden, es sind einfach irgendein Einheitsbrei, ja. Jede hure berühmte Marke kommt vor, Harry Potter, Herr der Ringe.
Genau. Indiana Jones ist auch mal neu
gefallen. Und jetzt, das Letzte war wirklich ein gutes Game gewesen, alle Star Wars-Style drin, hure abwechslungsreich, darum bin ich jetzt wirklich auch recht pumped auf das mit Horizon, das sieht hure geil aus.
Und das wird auch von Guerrilla Games entwickelt, also vom Entwicklerstudio, wo die Original Games gemacht hat. Und was ich cool finde im Vergleich zu den anderen Lego Games, die ganze Umgebung ist aus Lego gemacht.
Ja.
In den anderen Lego-Games ist einfach die Lego-Figuren und einzelne Items, die du hast. Aber die Umgebung ist einfach die generische Umgebung und die ist alles aus Lego-Teilen gemacht. Und sie haben gesagt, alles, was man im Spiel sieht, könnte man theoretisch mit Lego nachbauen. Finde ich recht geil.
Ja, das finde ich geil.
Ja, es sieht fast fotorealistisch aus, finde ich. Und sehr, sehr cool, ich freue mich drauf. Ich verstehe nicht, wieso das so viele Horizon-Sachen aktuell in Entwicklung sind. Es sind irgendwie 6 Projekte in Entwicklung zu dem. Also, das, ein Remake zu Zero Dawn, ein Multiplayer-Spiel, ein MMO, eine Netflix-Serie und Horizon 3. Also Sony pusht die Serie sehr stark. Ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich drauf.
Das ist spannend, ja. Also komm, mein zweiter ist Doom. Shit, was ist der Beiname?
The Dark Ages.
Ja, natürlich, The Dark Ages. Hey, das ist einfach, es ist so Metal. Also der hure Trailer, Mann, das fängt ja auch mit Metal-Sound. Und das ist eines von diesen neuen Doom, also jetzt eigentlich das dritte. Und das ist einfach, das sieht einfach hure geil aus. Das ist jetzt eben, die Alten haben ja schon so ein bisschen auf eine Art so die eben Hölle-Sachen, die auf eine Art auch so ein bisschen mittelalterlich gewirkt haben, aber es ist gleich im Weltraum Science Fiction irgendwie gewesen. Und jetzt geht es eben in The Dark Ages. Hast du natürlich trotzdem einen Gun, die einen mit so einem Totenkopf innen dran. Einfach herrlich absurde Waffen, aber eben gleichzeitig irgendwie ein Schild mit einer Motorsage dran, wo du kannst natürlich in die Leute reinrammen und irgendeinen Morgenstern hast und du kannst auf einem Drachen reiten.
Hey. Der Drache ist ja, das habe ich gesehen.
Ja, geil, Mann.
Der hat doch dann irgendein Monster quasi in Schlund rein Feuer gespeichert.
Ja, genau.
Das hat zwar geil ausgesehen.
Ja,
das ist einfach... Ich habe aber auch Totenkopfwaffen, die haben ja Geld gefunden. Da tut ja Totenköpfe zermalmen, dass Munition geht und er so aus dem schießt sie raus. Es ist so geil.
Nein, da bin ich hure pumped, weil die... Aber die Alten, die sind einfach super geil gewesen, super Flow gehabt. Beim letzten hat mich einfach ein bisschen geschliffen, weil so, Also wie ist ein Ressourcenmanagement entgegen? Also heißt, du musst irgendwie die Motorsäge führen nehmen. Mhm. Wenn du mit denen Gegner tötet hast, dann haben sie, glaube ich, Munition rausgespickt. Und das hat dann wie so, du musst Munition aufnehmen, Schild aufnehmen und nochmal irgendetwas. Und dann bist du wirklich, du bist echt die ganze Zeit rumgesäckelt und hast immer die verschiedenen Sachen machen, damit du immer all die Rüstung hast, die Waffe, die Munition hast, das Leben hast. Und das ist ein bisschen, mir ist einfach ein bisschen zu viel geworden. Und ich fände es schon geil, wenn sie es würden, einfach wieder etwas vielleicht wieder rausnehmen oder so. Aber sonst ist es...
Und kommt auch auf PS5 raus, obwohl es ein Bethesda-Game ist, das jetzt offiziell zu Microsoft gehört. Ja, es kommt offiziell auf PS5.
Ah, oh, geil.
Ja.
Ja. Ja. Übrigens, die haben jetzt gerade gesagt, die anderen, die wir jetzt darüber geredet haben, wo kommen die alle raus?
Ah, stimmt, ja.
Lego,
bei Lego Horizon Adventures, das ist ein guter Punkt, das ist schon spannend, das kommt auf der Switch raus auch. Also es kommt PlayStation, PC und Switch und es ist das erste PlayStation-Spiel, wo gleichzeitig auf einer anderen Plattform ausgeschlossen PC rauskommt. Das hat es auch noch nie gegeben vorher.
Ja, die machen
aber passt perfekt zur Switch, finde ich. Also es ist ein gutes Switch-Game, perfekt.
Absolut.
Und das Fable?
Das Fable, das ist nur PC und Xbox.
Ja, also wie gesagt, jetzt. Ja. Für jetzt, aber Phil Spencer hat ja auch schon angekündigt, es wird noch mehr Xbox-Spiele geben, die auf PlayStation und Switch werden kommen.
Ja. Okay, was ist du dein zweiter?
Mein zweiter ist Life is Strange Double Exposure. Seht euch das etwas
vor? Ja, also die Reihe kenne ich tatsächlich.
Cool.
Das ist so ein bisschen... Ist eine Art Rollenspiel, es ist immer so ein bisschen deprimierte Grundstimmung. Es geht eigentlich so ich nehme an, es ist immer noch die gleiche Reihe, oder? Mit dieser Teenagerin, jetzt weiß ich nicht, wie sie heisst.
Also, es hat mehrere Spiele gegeben mit mehreren Protagonisten.
Ah, okay.
Das erste Spiel, das du wahrscheinlich kennst, das war mit der Max Caulfield. Das war so ein Teenie-Drama, oder?
Genau.
Stadt im pazifischen Nordwesten.
Genau,
wie du richtig sagst, so eine bedrückende Grundstimmung. Melancholisch.
Ist es ein ARPG? Ein Emo-RPG?
Nein, ein Rollenspiel ist es nicht. Es hat kein Rollenspiel-Element, soviel ich weiss. Aber es ist so ein...
Was ist es?
Ich würde es als Adventure-Game, ein bisschen narrativ getrieben, ein bisschen Walking-Simulator. Und es geht vor allem um Entscheidungen treffen. Also in Konversationen oder in dem, was du machst, musst du Entscheidungen treffen, die dann eine grosse Auswirkung darauf haben, wie die Geschichte ausgeht. Im ersten Spiel ist zum Beispiel auch, am Schluss musst du entscheiden, ob die ganze Stadt vor einem Tornado rettest oder ob du deine Freundin rettest. Je nachdem das ist schwierige Entscheidungen musst du treffen. So,
oder jemand, der sich umbringen und so.
Genau.
Das sind wirklich schwere Themen drin, aber super gut. Ja.
Und ich finde, es hat auch noch in allen Games, die jetzt rausgekommen sind, noch so ein bisschen etwas Twin Peaks. Also so ein bisschen das Mysteriöse. Und es hat immer auch übernatürliche Kräfte. Also die Protagonisten haben immer irgendwelche Kräfte, die sie benutzen können. Im ersten Spiel eben Max hat die Zeit zurückdrehen, wenn irgendetwas passiert ist. Und die Max aus dem ersten Spiel kommt jetzt zurück in diesem Spiel. Das ist das erste Mal, dass wirklich wie Geschichte weitergeführt wird in einem Sequel. Und es wird jetzt kein Teenie-Drama mehr sein, wie das dann noch war, weil dann ist sie in die Schule gegangen und dort ist etwas Schlimmes passiert, sondern die ist jetzt erwachsen und ihre übernatürlichen Kräfte sind auch stärker geworden. Sie kann nicht nur Zeit zurückspulen, sondern das Tor zu einer alternativen Dimension öffnen jetzt. Also ihre Kräfte sind stärker geworden und die nutzt sie zum Mord aufklären, wo an ihrer besten Kollegin passiert ist. Und ja, es sieht mega cool aus. Grafisch ein Sprung nach vorn für die Serie. Die war nie bekannt für geile Grafik und so. Aber ich finde, es sieht auch sehr, sehr stimmig aus und kommt schon gleich raus für PS5, Xbox und PC. Ich muss jetzt schnell schauen,
wenn. Ich finde, es hat mega gut eigentlich ausgesehen. Es hat halt so einen eigenen, ganz einen eigenen Stil gehabt. So mega detaillierte Einrichtungen und so jetzt gehabt. Das habe ich sehr geil gefunden.
29. Oktober kommt es, ja genau. Okay, cool. Ja, voll. Also, die Games haben schön ausgesehen, sie sind nie, also es hat einfach nicht das Beste, was du können haben, aber sie haben immer schön ausgesehen. Technisch sind sie nie so auf der Höhe gewesen. Die haben immer ein Problem gehabt mit Ladezeiten, Rockler und so.
Stimmt, ja.
Aber wenn man so ein bisschen die melancholische Stimmung Twin Peaks und so Adventure Games gerne hat, kann man sich das auf die Liste tun, definitiv.
Hey, look, mein nächstes ist eigentlich gerade ähnlich. Ich habe Mixtape und das ist so es wirkt genau vom Spielstil ähnlich. Auch so ein Adventure eigentlich. Und du spielst irgendeine man weiß es gar nicht, spielt man eine ganze Gruppe oder nur eine Person. Aber so in den 80er, es kommt ja die ganze wirklich 80er-Sound, irgendwelche skatende Jugendliche, Teenies, so etwas erleben. Wirklich so typisch Coming of Age mit Romanzen. Und es ist einfach so, so geil inszeniert. Der Stil ist auch so ganz leicht Stop-Motion. Also, das ist noch lustig, es hat noch ein anderes Game gehabt, das auch hat. Und ich frage mich, ob die alle von dem Spider-Man Into the Spider-Verse inspiriert sind.
Hey, ich glaube es fast schon. Ich glaube, das hat einen hohen Einfluss gehabt auf viele Leute.
Also, so wie der in Light. Und hey, ich glaube einfach, wenn du einfach so ein Sucker bist für 80er Coming-of-Age-Zeugs, dann kommst du da die volle Dosis über. Es sieht nach einem super Game, weißt, wo dann vermutlich 6 Stunden oder so geht, nicht überlang, aber einfach eine coole Geschichte, schön dramatisch vermutlich. Und das ist einfach...
Und mit einem krassen Soundtrack, oder?
Ja, halt alles so die
80er-Hit. Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Joy Division... Und auch das Gameplay wird ja dann von so geilen Tracks begleitet, die man halt einfach kennt, oder? Das ist so mega Nostalgie.
Stimmt, und es ist ja von den gleichen Entwicklern wie die Artful Escape. Und Seb ist so ein wirklich ein Musikgame gewesen, wo also Sidescroller, wo einfach von den abgefahrensten Visuals, die ich je gesehen habe, das drin gehabt. Weil du bist dann irgendwie irgendein Lulatsch und dann landest schlussendlich irgendwo im Universum, hat wirklich so Hitchhiker's Guide to the Galaxy Vibes gehabt, wo dann halt mit den Musikgöttern oder irgendwelchen Musik-Fantasietieren hast zu tun, machst Battles gegen die und fliegst durch, weiss nicht wodurch. Völlig abgespaced gewesen. Und eben darum habe ich gefunden, geil, die machen jetzt so eins drum, da verspricht man viel. Mixtape, ich habe gar nicht ausgeschrieben, wenn es kommt. Aber sicher auch der PC und Xbox, weil es ist ja dort...
PS5 kommt so.
Ah, PS5 auch, genau. Ja. Ich glaube 2025.
Ja, genau, kein konkretes Release-Datum. Ja,
genau. Jo, und dies?
Mein absoluter Highlight ist Astrobot. das ist PlayStation-exklusiv, PS5-exklusiv. Und das ist wie ein Nintendo-Spiel, was für PlayStation gibt, vom Feeling her. Es geht aus wie ein klassisches 3D Jump'n'Run, was so ein bisschen an 3D Mario erinnert. Und seine Ursprünge hat das Ganze eigentlich in einer Tech-Demo, wo 2013 ist erschienen für die PS4, für einen neuen PS4-Controller, der die Bewegungssteuerung hatte, der das Touchpad hatte und was weiß ich was. Sie haben eine Tech-Demo rausgebracht mit so kleinen, herzigen Robotern, den Astrobots, die in dem Controller gelebt haben. Und es war irgendwie eine Tech-Demo, die du eine halbe Stunde spielen konntest und dann war fertig gewesen. Und dann kam nochmal eine Tech-Demo für die PlayStation VR, die 2016 rausgekommen ist, wo du so ein bisschen in VR die mit diesen Robotern konntest spielen. Und 2018 haben sie dann endlich ihr erstes Spiel bekommen für die PlayStation VR und das heisst Astrobot Rescue Mission. Das war ein Jump'n'Run. Und für mich ist es immer noch das beste VR-Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist wirklich so... Es ist einfach so wholesome, so wie die Direkte, wo wir vorhin darüber geredet haben. Es ist einfach so eine hure schöne Stimmung, alles mega fröhlich, mega viele kleine Details und hure clevere Gameplay-Mechaniken, die da drin sind. Also wirklich so Zeug, was du von Nintendo würdest erwarten und nicht von einem Sony-Spiel. Mhm. Und 2020 hat es zum Launch von PS5 hat es ein gratis Game gegeben, das auf jeder PS5 vorinstalliert ist. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, alle, die eine PS5 haben, bitte probiert das aus, weil ich habe gefunden, 2020 ist es etwas vom Besten, was ich gespielt habe, obwohl es irgendwie nur so 3-4 Stunden ist gegangen. Aber dort war es halt sehr cool, dass sie den Controller so richtig geil eingesetzt haben, der PS5-Controller, der ja sehr viele Funktionen hat. Den haben sie wirklich bis aufs Maximum ausgereizt mit sehr cleveren Ideen. Du hast gespürt, wie der Regen auf den Controller gefallen, wenn du im Regen bist. Du hast Geräusche aus dem Controller gehört, mega detaillierte Vibrationen, wenn du etwas gezogen hast und so.
Ich glaube, bis heute hat niemand mehr das so gut genutzt wie die dort. Das ist echt schon
schade. Das ist verdammt schade, ja, voll. Das geht so, einsteigst mit der verdammt geilen Nutzung von dem Controller, dann nutzt niemand mehr. Aber das wird sich jetzt vielleicht ändern bei diesem Astrobot-Spiel. Das ist von der gleichen Entwickler, vom Team Asobi, vom japanischen Entwicklerstudio von PlayStation. Und das wird ihr das grösste Spiel bis jetzt werden. Und die Leute, die es vor Ort können anspielen, sind alle begeistert. Sie sagen, eben, Nintendo-Spiel auf PlayStation, mega viele Referenzen zu alten PlayStation-Spielen. Im Game musst du so alte PlayStation-Helden befreien. Und Es ist einfach wirklich, es ist Wahnsinn. Ich habe mich selten so auf ein Spiel gefreut wie auf das.
Der Trailer sieht huere fantasievoll aus, weil du hast so richtig geile Bossgegner und eben dann kannst du die verschiedenen Charakter übernehmen, irgendwie, also mit ihren Fähigkeiten, siehst du halt ein bisschen aus wie der Nathan Drake von Uncharted oder der God of War. Ich habe das Gefühl, das wird richtig geil.
Das kommt schon im September raus, am 8. September exklusiv für PS5.
Das wird geil. Also komm, ey, dann nehmen wir noch je eins für euch. Ich habe es noch schwierig gefunden, weil es einfach so viele Games gab.
Es war so ein bisschen wie das Geschenk aussuchen, das ich mir vorbereitet habe. Was für ein Geschenk kann ich von London Samuel mitgeben? Schwierig gewesen, ja.
Es hat so viel gehabt. Hey, komm, ich habe zuerst für den Flow eins. Es ist so ein Party-Game. Man kann es zu vierten zocken. Das heisst Bandit Trap. Und es sieht huere lustig aus. Es heisst so ein völliges Gewusel. Du siehst es so ein bisschen von oben. Und dann spielst du drei Einbrecher. Also drei spielen Einbrecher und einer spielt der das Haus verteidigt. Und der tut zuerst seine Hütte so einrichten, mit so Fallen bespicken. Und dann kommen die anderen.
Style.
Wirklich. Und die anderen gehen dann rein und klauen das Zeug. Es sieht visuell ein bisschen so ein bisschen aus wie so ein Luigi's Mansion. Du hast dann auch so Saugnapf. Weißt du, du musst alles mit Staubsauger und so, saugst das Zeug und klaust. Und dann fallen halt, weißt, du wirst eingefroren, das Zeug wird unter Wasser gesetzt, Elektroschocks und so. Es sieht einfach so nach herrlichem chaotischem Scheissdreck aus. Ich habe das Gefühl, das wird huere lustig. Ich habe das Gefühl, das könnte noch gefallen. Aber eben, ich glaube, das muss man dann idealerweise fürs Lokal spielen.
Das ist
am nächsten Team-Event.
Am nächsten Team-Event, genau. Ja, das können wir ja planen. Das ist für welche Plattform?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt es fast überall. Bandit Trap, sicher PC und ich glaube, bei der Xbox habe ich es gesehen. Lass mich nochmal schön schauen. Aber ja, das Bandit Trap, gebt euch das oder du. Geht mal schauen. PC sicher, ja. Geht mal schauen. Lalam. Was? Lenz. Domi, sag doch du mal dies noch und dann schaue ich mal schnell nach, was das noch sonst noch gibt.
Ich habe mich vor EM inspirieren, wo ja morgen anfällt und habe ihr PC Gaming Show, ein spannendes Spiel gesehen. Flo, du bist ja, kann man glaube ich so sagen, ein grosser Fußballfan.
Ja, oder? Doch, mal. Das
fast schon ein Hooligan. An Grenzen.
Ja, im Herz, aber nicht im Mindset.
Okay. Ich habe ein Spiel gefunden, das heisst Copa City. Wir kennen ja auch FIFA oder so Football Manager und so, aber Copa City bringt etwas Neues in die Fußballwelt rein. Es ist nämlich ein Strategie- oder so ein Aufbauspiel, wo du einen Austragungsort musst vorbereiten, wo ein grosses Fußballspiel wird stattfinden.
Okay.
Das heisst, du musst Routen planen, wo die Fans werden durchgehen. Du musst dich um die Logistik kümmern. Du musst die Ankunft von den Vereinen organisieren. Du musst für Sicherheit sorgen. Du musst für Unterhaltung sorgen für die Fans, die dort sind. Fanzonen einrichten und so. Alles das Zeug. Also du musst einerseits schauen, dass alle zufrieden sind, dass sie Spass haben und andererseits, dass alle sicher sind. Und in jeder Stadt, wo du das machst, hast du halt andere Bedingungen, weil jede Stadt halt ein anderes Layout hat und Bewohner, die dort sind, anders darauf reagieren. Es gibt Städte, die es geil finden. Es gibt Städte, wo die Bewohner nichts von dem wissen. Und dann musst du halt immer so ein bisschen anders vorgehen. Und offiziell dabei, bis jetzt sind auch vier Vereine, die lizenziert sind und ihre Stadien und Städte, also umliegende Dings. Das ist Arsenal, Bayern, Flamengo und ein Stadion in Warschau, PGE Narodowy. Hat man nicht gesagt.
Okay.
Die vier sind bis jetzt dabei. Es sollen noch mehr kommen, glaube ich. So ein Strategiespiel in der Fußballwelt.
Tönt doch vielversprechend, muss ich sagen, ja.
Das ist geil.
Kann ich dann auch ins reale Leben portieren. Oder kann ich aus meinem reichen Erfahrungsfundus kann ich da.
Bandit Trap gibt es, glaube ich, nur für PC im Fall.
Okay. Also
nur für PC gefunden, ja.
Also Copa City ist auch nur PC und auch erst 2025.
Okay. Da sehe ich dich voll, Flo, da im Stadionsmanager und so. Absolut.
Für den Samuel habe ich diverse gehabt. Ich habe tatsächlich auch ein Klettergame gesehen.
Das ist alles scheiße.
Wo jedes einzelne Gelenk steuerst. Es sieht huere knackt aus. Das sieht so dumm aus. Das muss ich wohl schon ausprobieren. Nein, aber ich habe nachher gefunden, weil das eine habe ich schon, ich habe den Vorgänger gespielt und jetzt danach die Nachfolge sieht nicht mehr ganz so sonderbare Grafik. Es ist The Rise of the Golden Idol. Es ist ein Rätselgame. Und du siehst eigentlich immer einfach verschiedene Sets, die sich dann so ein bisschen leicht bewegen. Und du löst eigentlich, also es ist alles eine verbundene Geschichte. Und du musst eigentlich immer eine Szene lösen, bis du dann zur nächsten gehst. Und du heisst, du schaust eigentlich die vor allem an und kannst Sachen anklicken und dann sammelst du Hinweise. Und das Ziel am Schluss ist dann, wie so bei dem Duck Detective, Wörter, Namen und so einfügen in so eine Liste, damit du nachher sozusagen den Mord kannst oder was genau passiert ist, kannst rekonstruieren. Das ist so verreckt gewesen, das Erste, weil es einfach so eine ganz strube Geschichte mit Sekten, so einer komischen, erzählt hat. Und es ist halt wie so eine Art, die Geschichte, die, ich habe es meine Eltern haben das früher uns einmal erzählt beim Wandern. Weißt du, was du wie eine Situation schildert und du darfst nur mit so Fragen und sie dürfen nur Ja, Nein beantworten und du musst herausfinden, was es war. Das ist so ein bisschen ähnlich. Du siehst irgendwie etwas und dann so, was ist da genau passiert? Und dann kannst du wirklich so, kannst deduzieren mit so, okay, der muss zu dieser Zeit, ist der vermutlich reinkommen, weil du das irgendwo hast du den Hinweis so gefunden. Das ist super verreckt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist da noch so ein Mystery-Typ in dir.
Der Hobby-Detektiv in mir.
Genau.
Okay. Ja, das klingt echt gut, ja. So ein bisschen Monkey Island-mäßig irgendwie. Aber
ja, es hat schon ein bisschen, genau, ja.
Okay.
Und wirklich das erste ist super
verreckt. Monkey Island hast du auch geil gefunden, oder?
Okay, also, das Universum cool. Irgendwie cool. Das ist also auch... Ja, das ist einfach so Klassiker und irgendwie Kindheitserinnerungen.
Alle die Lucas Games habe ich absolut geliebt. Also voll. Loom und Zack McCracken und...
Dort ist eben, von Adventure Game habe ich irgendwie keins gesehen.
Ja, so also, typisch Adventure jetzt wirklich nicht... Also ja, habe ich mich auch nicht können erinnern an etwas. Ja.
Und eben das ist jetzt PlayStation und PC und Xbox weiß ich gar nicht und das steht einfach 2024. Gibt es noch kein konkretes Datum?
Ja. Ja, gut, genau. Ich habe noch etwas für dich, Samuel. Du hast ja kein Klettergame wollen, darum habe ich das nicht. Age of Mythology habe ich mir noch gedacht, ob ich dir das so geben, aber das kennst du ja sowieso schon.
Bin ich voll hyped dafür, ja.
Genau, das kennst du ja sowieso und freust dich sowieso drauf. Und darum habe ich nach irgendetwas anderem gesucht, was ein bisschen Richtung Strategie geht und habe Generation Exile gefunden. Das ist ein, habe ich auch PC-Gaming-Show gesehen. Es ist ein komplett neues Spiel von einem neuen Studio, das 2025 rauskommt, nur für PC. Es ist ein Städtebauspiel, aber mit einem lustigen Twist, wie ich gefunden habe. Es spielt nämlich auf einem Generationen-Raumschiff. Also auf einem Raumschiff, das von der Erde losgeflogen ist, zu einem fremden Planet, mit dem Ziel, den fremden Planet zu kolonisieren. Und die Leute, die auf diesem Raumschiff leben, die leben halt ihr ganzes Leben dort. Mehrere Generationen leben ihr ganzes Leben dort, wird halt, es geht recht lang, bis man zu dem
kommt. Ja, okay.
Genau, und die Erde ist kaputt. Irgendetwas hat die Erde befallen, beziehungsweise die Leute haben es kaputt gemacht. Und das, was die Erde befallen hat, ist jetzt aber auch auf dem Raumschiff drauf. Und deine Aufgabe ist es, im Raumschiff Städte, aber auch andere Konstruktionen zu bauen. Aber du hast halt nicht wie in anderen Aufbauspielen unendliche Ressourcen, die du kannst abbauen die ganze Zeit, sondern du musst einfach mit dem leben und mit dem bauen, was vorhanden ist. Die Ressourcen sind limitiert und knapp und man muss alles so bauen, dass möglichst viel recycelt wird. Du musst den Abfall verwenden, um neue Sachen aufzubauen, beziehungsweise zum Essen abpflanzen und so, oder Materialabfall verwenden, um neue Strukturen, Werkzeuge und Technologien zu bauen. Und es hat so ein bisschen du hast nicht so viel Freiheiten, sondern bist viel tighter und musst mehr überlegen, wie das die Strategie umsetzt. Und die Story ist auch prozedural generiert. Das heisst, jeden Durchgang, den du machst, willst du neue Charaktere haben, die drin vorkommen, neue Handlungsstränge, die drin vorkommen. Und du musst dann auf Bedürfnisse der Leute musst dann auch eingehen, je nachdem, was sie wollen oder was die Zivilisation will, die auf dem Raumschiff drauf ist.
Und das findet alles im Raumschiff statt, also du gehst nicht auf den Planeten, sondern
es ist... alles im Raumschiff, okay. Aber es ist halt ein riesiges Raumschiff mit verschiedenen Biomen, oder? Also das ist, genau. Aber ich fand das ist mal ein anderer Ansatz für so ein Städtebauspiel, mal nicht so 0815 Mittelalter oder Zukunft, sondern halt einfach auf so einem Raumschiff.
Also es klingt so ein bisschen einfach Anno in irgendwie kompakter oder so... Apropos Anno ist ja auch noch angekündigt worden, genau. Für das bin ich auch hyped. Also das klingt aber super, das Generation Exile, das ist ein sehr guter Tipp. Danke.
Du hast Städtebausimulator, für den gibt es richtig viel
Fans. Ja, wirklich,
das ist ja. Von Fantasy. Gute, finde ich. Ja, ich habe das Gefühl, meistens sind es noch im Early Access, dann spiele ich es dann gleich nicht, aber ich habe schon einige Fans in der Liste. Aber ja. Also komm.
Eno bin ich absolut hyped, ist ja, was ist es, 117
Römer. Ja. Genau.
Und
Civilization nächstes Jahr, gerade zwei wieder haben. Das
Ja.
Das wird lustig. Also gut, komm, dann gehen wir doch noch eins weiter und hüpfen in unseren Big Screen. Play the part tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Die Outlaws habe ich gestern, pflichtbewusst, wenn ich bin, damit wir auch da etwas zu erzählen haben, habe ich das geschaut. Mir hat das ein Kollege erzählt. Haben die von dieser Serie schon mal gehört?
Nö. Aber das muss gar nicht heissen bei mir.
Ich kann nicht. Du hast es gestern irgendwie erwähnt. Dann habe ich den Trailer geschaut und hat richtig gut ausgesehen. Ich bin leider nicht mehr dazugekommen, aber das ist cool, ja.
Der Kollege hat eben davon geredet und dann zuerst schaust du die Outlaws und dann so, meinst du Outlaws? Meinst du Out-Laws? Ich glaube, er hat die Outlaws dann zusammengeschrieben gemeint. Eine britische Comedy-Serie, die gibt es schon ein Weile, aber jetzt läuft gerade aktuell die dritte Staffel. Darum habe ich gefunden, ist sie gleich aktuell, auch wenn ich natürlich mit der ersten angefangen habe. Aber ich habe jetzt nur eine Folge geschaut, ist eine Stunde gegangen. Unglaublich gut. Also ich habe es richtig, richtig gut gefunden. Die läuft auf Amazon Prime, so in Zusammenarbeit mit BBC ist die produziert worden. Und sie geht darum, porträtiert 7 Personen, die Sozialarbeit leisten müssen. Also weil sie halt irgendein Verbrechen gemacht haben und jetzt müssen sie... Wie sagst du nicht Sozialarbeit? Wie sagst,
Sozialstunde.
Ja, Sozialstunde müssen abarbeiten.
Gibt es das eigentlich in der Schweiz auch als Bestrafung?
Das habe ich mich eben auch gerade gefragt. Gute
Frage. Ich denke mir immer so, weißt, vor allem so in den US-Serien siehst du nachher immer so die Teenager, die irgendwelche Autobahnen müssen.
Ja, genau.
Da denke ich so... Was willst du bei uns säubern? So.
Ja, stimmt, stimmt.
Schwierig. Genau, das müssen sie auch dort. Sie müssen irgendein altes Haus, wo dann nachher soll, glaub, für Jugendunterkünfte oder so etwas genutzt werden, und sie müssen es reinigen. Und es fällt dann schon so lustig an, eben, siehst du im Trailer so die Aufpasserin, die dann eben sagt, ja, eben, nehmt alles auf da, wenn er irgendwie... irgendwelche verwesten Leichen oder so findet. Alles unter 10 Kilo könnt ihr einsammeln, über 10 Kilo müsst ihr das melden, dann ist irgendein anderes Ministerium dafür zuständig. Und als ob du wüsstest, wenn ist es genau 10 Kilo? Und eben 7 wirklich super kuriose, lustige Leute. Fängt eben an mit dem Stephen Merchant. Den kennt man ja von The Office. Also der ist bei The Office, ich glaube bei den britischen ist er auch dabei gewesen. Und er hat jedenfalls mitgeschafft, also bei der Produktion.
Also er ist einfach der Lang im
genau. britischen Genau, er ist der britische lange Lulatsch, genau. Und zwar spielt er auch da so einen... Bei ihm weiss man noch nicht nach der ersten Folge, warum er dort verdonnert worden ist. Und er spielt so den Greg Dillard, so einen gutherzigen, sich ein unterwürfigen Lulatsch halt, weißt du, wo immer so entschuldigend ist, und aber einfach eine super einzigartige Rolle spielt. Dann gibt es den Christopher Walken, wo so ein typischer älterer, er spielt den Frank Sheldon, der jetzt aus dem Knast gekommen ist und jetzt bei seiner Tochter einzieht, weißt du, mit seiner Fußfessel. Okay. weil er Scheck gefälscht hat. Und er spielt natürlich so ein nonchalanter, so ein gutherziger Typ, der aber eben findet, jetzt kommst du chillen, Mann, ich habe dich. Und das ist ein bisschen Scheck gefälscht und so. Ein lustiger Typ. Dann Rian Barreto, sicher ein ganz kastrierter Name, wo der Rani Rakowski spielt. Also eine junge Oxford-Studentin, die aber halt beim Klauen verwünscht worden ist. Und natürlich, weißt, so eine behütete Familie mit vermutlich eben so beides Immigranten. Da ist der Vater irgendwie in Polen aufgewachsen, wo irgendwie sich schon gefreut hat, wenn er mal ein Gocki hätte können trinken. Also im kommunistischen Polen, nehme ich mal an. Und sie ist sonst eine Immigrantin. Und eben, ultra korrekt, wo ihr halt auch nicht erlaubt haben, und darum hat sie dann über das Ziel hinweggeschossen. Eben mega sympathische, der Gamba Cole, wo der Ben Eastfield spielt, so ein dunkelhäutiger Bouncer, der auf seine Schwester aufpasst, und bei ihm merkt schon, der hat irgendwas mit so Gangs irgendwie am Hut, also wo immer so ein bisschen seine Schwester dazu verleiten, dass sie ja bei ihnen mitmacht, und die findet das natürlich toll, weil Gangster sind cool. Wer hat es noch? Der Darren Boyd, der John Halloran spielt. Und das ist so ein der typisch korrekte Geschäftsmann. Das ist die ganze mit seinem Headset am Telefonieren, nimmt sich ultra wichtig, findet, das sind alles niedriges Volk da. So, er spielt sich in der Konservative. Wenn so einer Bude schafft, wo, ich weiß nicht, was sie genau herstellen, aber er will so eine Zusammenarbeit mit Chinesen irgendwie abwickeln, wo wichtig ist, und eben kommt ihm sehr ungelegen, dass er da muss, so Stunden abarbeiten. Auch bei ihm weiss nach der ersten Folge noch nicht wegen was, aber es ist garantiert irgendwas mit so Steuerhinterziehung oder irgendetwas bei dem. Und dann gibt es noch Claire Perkins, wo die Myrna O'Keefe, glaube ich, heisst sie. Und sie ist so eine dunkelhäutige Aktivistin, so die typische Linksmilitant, wo. Aber weißt du, sie ist noch lustig gespielt. Und halt, sie streitet sich dann natürlich oft mit dem Geschäftsmann, weil er immer findet, ja, da muss man immer alles she, her, wie muss man es da richtig betonen, und einfach ein paar gute Jokes. Und dann die letzte im Bund ist Eleanor Tomlinson, wo die Lady Gabriella Gabby Penrose Ho spielt. Und sie ist eine Influencerin. Es ist wirklich so eine hure bunte Mischung. Und sie sind wirklich alle verdammt lustig. Und du merkst auch schon, es sind alle solche Mönchis auf eine Art. Nicht alle, die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle mit so einem guten Herz. Also du siehst eigentlich schon ein bisschen, wo die Story hinführt. Und im Trailer siehst du eben auch schon, dass sie dann einen Sack voll Geld findet. Im ersten Teil erfährst du auch schon, woher der kommt. Und dann, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wo das hingeht, wie die Konflikte entstehen, wie sie vermutlich alle können das Geld irgendwie brauchen. Und die einen wollen es vermutlich zurückgeben, die anderen nicht. Und hey, einfach super Dynamiken zwischen diesen Leuten. Wirklich lustig, aber auch so eine coole, eine ernste Story und einfach ständig blöde Jokes. Hey, super unterhalten gewesen. Wirklich die Outlaws, müsst ihr euch geben.
Ja, Flo, du stehst doch auf so britischen Humor, oder?
Ja, das absolut. Das ist
sicher etwas auch, für dich.
Ja. Das hat wirklich, ja, da habe ich jetzt ganz aufmerksam zugelassen. Wo ist das?
Amazon Prime.
Hey,
Amazon
aber Prime. Im Fall in der Schweiz nicht. Ich habe gestern gesucht, ich habe es abonniert und jetzt bin ich gerade online nachschauen und es ist nicht verfügbar an unserem Stand.
Ist das leider. So
ja, gut, chillig, also, ich meine.
Also VPN, dann geht es.
Ja, VPN kannst du auch bei BBC schauen, einfach nehme ich auf dem
iPad. Ja, ich weiß nicht, ja, aber mit VPN
ja, sicher oder auch. Oder sonst halt Prime. Einfach auch, ja.
Im Internet. Dort findet man sehr vieles. Genau, die Outlaws, wirklich saulustig. Also komm, dann gehen wir noch in unser letztes Kapitel, in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Der Domi und ich, wir haben Alan Wake 2, den DLC, gespielt. Hey, Domi, ich habe gar nicht gewusst, dass hast du es dem Fall mal durchgespielt, das Hauptspiel?
Ja, klar. Okay. Über Weihnachten, das ist
nice.
Wunderbar gewesen. Und vor dem habe ich extra noch das 1 durchgespielt, dass ich weiss, um was es geht. Und ich bin sehr froh, habe ich das gemacht, weil es ist fucking crazy. Und der DLC ist noch crazy.
Und ist es für das Storyverständnis auch sinnvoll, das 1 zu spielen, bevor man das 2 spielt?
Ja, oder? Ich finde es schon.
Aber das hast du nur, also, hast du das noch gut können spielen?
Hey, das 1 ist nicht mehr so taufrisch gewesen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das ist auch, was ist rausgekommen, ist es nicht auf der Höhe gewesen, was das Gameplay anbelangt hat, oder? Es ist ja mega repetitiv schnell geworden. Und grafisch ist es halt auch nicht so gut gealtert teilweise. Aber die Story hat Spass gemacht und ich bin froh gewesen, ob ich das Fundament gehabt für das 2, wo er ist gekommen.
Das glaube ich, obwohl ich nicht mehr so viel gewusst, aber ja. Jedenfalls, das ist ja eigentlich jetzt auch noch das Lustige. Der DLC heisst Night Springs und Night Springs sind die, wenn ihr Remedy, den Entwickler dahinter kennen, Max Payne und so gemacht haben, das hat ja schon so Tradition, dass haben sie im Hintergrund irgendwo im Fernsehen so Serien laufen, so fiktive, die sie machen. Das ist so, wirklich, die sind alle so Allkultstatus. Und im Alan Wake gibt es aber eine, die heisst Night Springs, die läuft da dort, ich weiß gar nicht, wie man sie, schaut man sie einfach auf den Bildschirm schauen, ich weiß es gar nicht.
Also im 1 hast du so wie ganze Episoden auf Bildschirm können schauen und im 2 ist es aber halt nur so fetzenweise eingebunden gewesen oder so kleinere Ausschnitte, wo du alles gesehen hast. Ja.
Okay. Einfach, und die hat ganz offensichtlich ist die inspiriert von wie heisst sie jetzt schon wieder?
Twin Peaks?
Nein. Ja, sicher auch ein bisschen Twin Peaks, aber
du meinst die...
Die aus den 50er Jahren, die es schon gibt, die es so verdammt lang gibt, die Serie, jetzt ist mir gerade den Namen empfohlen.
Also die amerikanische?
Ja, so eine amerikanische Mystery-Serie, die es wirklich seit Ewigkeiten gibt.
X-Faktor?
Nein, wirklich viel länger, wirklich so aus den 60er oder so.
Ich weiß genau, welches du meinst, aber der Name gefällt mir jetzt so gut.
Ich schaue ihn sonst nachher noch. Und Da sind es 3 kurze Episoden. Also sie gehen wirklich nur etwa eine Stunde. Darum
eine Preisleistung. Ja, voll, ja. Ja,
bei der Preisleistung, also wie gesagt, mich stört das nicht. Aber du, was ist, glaubst du, wie viel ist es gewesen? Was haben jetzt zahlt? 20 Stutz?
Das so? Ist einfach die Deluxe-Version vom Spiel. Ist so der, und das Upgrade hat, glaube ich, irgendwie mehr. Also auf PlayStation ist glaube ich, 18 Stutz oder so gewesen.
Eben, ich habe, glaube ich, auch da so gezahlt.
Aber du bekommst ja nachher, es gibt ja nachher nochmal ein DLC, wo später veröffentlicht wird.
Oh, du meinst, ich habe es nicht falsch gekauft. Egal. Genau, aber es sind 3 separate Geschichten und eben einmal spielst du die. Erzähl dich du, ich weiss schon die Namen nicht mehr.
Also vielleicht, genau, es hat ja nicht wirklich etwas mit dem Hauptspiel zu tun, genau. Oder? Im Hauptspiel ist ja der Alan Wake gespielt und die Saga Anderson, der Alan Wake, ist ein Schauspieler, wo wie hat die Paralleldimension geheißen? Der Dark Place?
Ich glaube, ja.
So offiziell geheißen. Der ist dort irgendwie gefangen gewesen, weil er sich selber dort reingeschrieben hat. Und der ist dort irgendwie 10 Jahre gefangen gewesen und hat dann können fliehen. Und Saga Anderson, das war FBI-Agentin gewesen, die auch die komischen Vorfälle untersucht hat, die rund um Alan Wake sein Verschwinden passiert sind in dieser Stadt im pazifischen Nordwesten, wieder eben darum Twin Peaks inspiriert. So, das war so ein bisschen das Hauptspiel gewesen in a nutshell. Und eben das hier jetzt hat nicht wirklich etwas mit dem Hauptspiel zu tun, aber es tut Sachen remixen aus dem Hauptspiel in diesen 3 Episoden, die eigentlich gar nicht zusammengehören irgendwie. Und ihr erstes Spiel ist eine Kellnerin, die kommt im Alan Wake 1 und im Alan Wake 2 vor und die ist in beiden Spielen ist die mega weird gewesen, so eine Stalkerin. Wirklich so der grösste Fan von Alan Wake. Die kennt all seine Bücher auswendig, die hat Poster an der Wand, die würde am liebsten heiraten und in Episode 1 spielst du sie und ihre Fantasie ist sie nicht nur eine Stalkerin, sondern irgendwie die grösste Inspiration von ihm und sie hat ein mega gutes Verhältnis. Und du musst ihn retten. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, genau.
Ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch verschwunden.
Und du musst ihn retten, genau.
Es ist auch geil, alles ist so ein bisschen pastellig-rosa-farbig. Also weißt, es hat dann auch so einen eigenen Look. Also es ist wirklich geil. Und sie ist die Beste. Also sie beratet alles, sie hat für jeden einen guten Tipp und so. Das ist einfach und so, wie sie sich
gut retten, sie schafft ja eben im Restaurant und ja. Dann checkt sie auch, fuck, ich muss noch retten. Wir werden nach Hilfe gerufen. Und dann geht sie hingehen in so einer Schuppe im Resti, holt ihre Shotgun führen. Dann läuft sie durch das Resti und alle applaudieren ihr und sagen, ja, du schaffst es, du bist unsere grosse Heldin, mach euch fertig. Und er ist einfach gut. Quasi 45 Minuten lang geballert mit der Shotgun oder mit der anderen Waffe, je nachdem, für welche das die Entscheidung ist. Und im Vergleich zum Hauptspiel bekommst du echt quasi unendlich viel Munition. Ja. Das ist super. Also, im Hauptspiel musst du immer so ein bisschen aufpassen. Es war nicht Survival-Horror gewesen, aber du hast schon nicht unendlich Munition gehabt und hier schmeissen sie dir einfach Munition hinten nachher und du kannst die Monster, die im Hauptspiel so bedrohlich waren und du musst aufpassen, wie du gegen die kämpfst, schießt sie einfach über einen Haufen und ballerisch alles weg.
In allen 3 Episoden ist es so. Du merkst wirklich, da geht's einfach, das ist jetzt einfach ein kurzes Erlebnis und genau, man schiesst einfach noch zwischendurch ein bisschen um und du musst wirklich nie auf die Munition schauen, dann ballerisch wie ein Holen.
Ja, die 3. Episode noch cool gefunden, wo es um Multiversum geht. Dort spielst du Polizist, der auch im Alan Wake 2 vorkommt. Aber der Polizist ist in diesem Multiversum ist er nur ein Schauspieler, der einen Polizist spielt. Und es spielt so ein bisschen mit dem, dass sie reden die ganze Zeit von Multiversen und sagen, es gibt sicher irgendwo ein Multiversum, wo du nicht existierst, sondern nur als Videospielfigur existiert und die jemand steuert. Und das ist auch das Multiversum, das wir jetzt wahrnehmen.
Es ist alles so Meta. Es ist super
mega gewesen. Meta. Und der Director vom Spiel, der Sam Lake, kommt in dieser Episode selber auch vor. Das heisst, der hat sich selber ins Spiel integriert, wieder mal. Und ist dort halt auch Director vom Film, wo sie gerade am Drehen sind mit dem Schauspieler. Alles wirklich auf einer mega Meta-Ebene. Und er ist in ein Multiversum katapultiert, das wie ein Comic-Heft aussieht. Ein Multiversum, das ganz in schwarz-weiß ist. Eins, das wie ein Retro-Game aussieht. Und so wirklich. Ich habe das Gefühl, da haben sie einfach alle Ideen, die sie noch hatten, aus dem Hauptspiel und nicht irgendwie können logisch in die Geschichte einbinden. Wo ja schon crazy war, aber gleich einer gewissen Logik gefolgt ist, haben sie jetzt einfach hier reingeschmissen. Und es ist geil. Es macht einfach Spass, es ist einfach lustig.
So super gewesen.
Ja, wie ein guter Remix von einem Song, den du schon kennst, aber nachher kommt einfach irgendwie ein Dubstep-Remix, wo einfach den Song komplett auf den Kopf stellt, aber gleich irgendwie geil ist. Komplett anders als das Hauptspiel, aber gleich geil.
Apropos Mix, ey, das Lied dazwischen, ey, das müsst ihr hören. Findet sie Spotify und so
sicher. Das gibt es auf Spotify,
mit Alan Wake und Night Springs. Hey, es ist so ein guter Song. Ich finde das super, Mann. Das ist so ein funky Song, Mann. Richtig geil. Ich habe die anderen einfach nie gelost. Die Melon Wake 2, jetzt einmal so Lieder gerade dazwischen, die ich alle geskippt. Aber die das ist hure geil, Mann. Und die mittlere Geschichte habe ich auch geil gefunden. Jetzt spielst du Jesse von Control, von ihrem anderen Game. Und bist wieder in dieser Kaffee-Vergnügungspark. Oder, ich glaube, das ist wirklich so ein Kaffee-Rösterei. Ich dachte, für den Simon auch etwas, weil es geht alles um Kaffee. Du so, musst herausfinden, was sind die Rösttemperaturen und dort irgendwie tun sie die Leute manipulieren mit Kaffee und am Schluss kämpfst du gegen irgendwelche Leute in Kaffeebecher und so. Es ist so geil. Wirklich, ich sage, also, wenn ihr Alan Wake gespielt habt, dann musst du es spielen. Super witziger Deal sein. Und ja, genau, eben, soll ja dann noch mich kommen.
Und von Alan Wake 2 kommt Ende Jahr noch eine physische Version raus, haben sie auch angekündigt, was ich geil finde. Für alle Sammlerinnen und Sammler. Ja. Das war bis jetzt nur digital verfügbar. Mhm. Und der DLC ist eben auch im Summer Game Fest angekündigt worden und nachher geht veröffentlicht worden nach dem Showcase. Das finde ich immer geil, wenn etwas auf der grossen Bühne angekündigt wird. Dann, übrigens, es ist jetzt verfügbar, geht es spielen.
Ja, großartig. Also gut, dann würde ich sagen, machen wir da fertig. Wie gesagt, ihr könnt... Der und alle anderen Podcasts könnt ihr mittlerweile separat oder ihr könnt auch das gemeinsame Feed abonnieren. Die Spoilerfabrik, haben wir jetzt noch nicht gesagt, die läuft auch immer noch, wo der Luca über die Acolyte sich gütlich tut. Und ich muss mal fragen, wie es jetzt eigentlich, was sein aktueller Stand ist, wo er angekommen ist, ob es jetzt besser geworden ist oder nicht. Und sonst hören wir dort rein, dann haben sie vermutlich selber auch geschaut. Und sonst sage ich danke fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüssli miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.